Hallo.
Guten Buongiorno.
Der beste Giorno, den es gibt.
Ja, wirklich.
Heute soll der beste Giorno sein.
Noch besser als der Typ von U2, der so viel Wohltätigkeitsarbeit macht.
Welcher macht das?
Bono. Bono Giorno.
Bono Giorno. Bono? Einer heißt Bono?
Von U2 heißt einer Bono. Bei YouTube? Bei YouTube weiß ich nicht.
Bei YouTube heißt bestimmt auch einer
YouTube
Bono.
Gegründet 2003, 2004, 2005. John Yu und Werner Tube.
Und Bono Tube, Herrn Philipp.
Bono Tube.
John und Bono haben YouTube gegründet.
Ja, die bekannte Rock-Website.
Nee.
Weißt du, was ich viel komischer finde, dass einer bei YouTube Bono heißt?
Mhm.
Kann man ja noch sagen, ne, der Mensch ist ja auch mit dem Affen verwandt, deswegen Bonobo ist vielleicht der volle Name
Bono. Von Bono Tube.
Von Bono, von YouTube ist der volle Name Bonobo. Bonobo YouTube. Wow, also der Anfang dieser Folge ist einfach voll der Schlaganfall.
Nee, warte, Ju ist der andere.
Okay.
Ben nee. Heißt der von U2 Bonobo, also Bono,
ja.
Bo Tube.
Bonobo Tube.
Ja.
Habe ich doch gesagt.
Ja, ich auch. Hast
okay.
du gar nicht, du hast Bono YouTube gesagt.
Bonobo YouTube habe ich gesagt.
Ja.
Spul zurück, hörst dir an.
Ja, aber das stimmt ja nicht.
Nichts davon stimmt. All das ist komplett gelungen.
Ja.
Aber jetzt zu was anderem, was ja. ich eigentlich sagen wollte, was ich viel seltsamer finde, als dass einer bei YouTube Bono heißt.
Ja.
Der Gitarrist. Ich hab's wirklich versucht, ich gebe hier wirklich mein Bestes.
Der Gitarritter, das ist ein Ritter mit einer Gitarre.
Ja. Der ist minnesangmäßig unterwegs.
Gitarrist?
Der Gitarrist von YouTube heißt ja. The Edge.
Das denkst du dir doch gerade alles aus.
Bitte, möchtest du es nachschauen?
Bono, The Edge.
Ja.
Und, wie ist der andere nochmal? John Yu. Das war der von YouTube.
Thomas Müller. Der ist der einzige mit dem normalen Namen.
Thomas Müller, Bonobo ja. und, wie
also,
ist jetzt der nochmal?
Also, pass auf.
Edge Lord. Nee, ohne Lord. Ne?
The Edge.
Ach, ja.
Der ist jetzt auch nicht als The Edge auf die Welt gekommen, ne? Vorname Carsten Edge. Also nicht Vorname, Vater Carsten Edge, Mutter Bärbel Edge.
Das Kind sie genannt.
Nee, also der ist natürlich mit einem Menschennamen auf die Welt gekommen, mhm. Der hat sich dann selber den Namen The Edge gegeben.
Ja, der hieß David Howell Evans.
Ja.
Und Paul David Hewson ist Bono.
Ja.
Und dann gibt's
David
noch
und David, wie dieser Laden, wo man Salate kaufen kann.
Pottsalat?
Dean und David.
Ach so.
Nicht gesponsert. Weder von YouTube noch von
YouTube.
Noch von YouTube noch von Salatladen. Salatladen24.de.
Noch von Affen.
Das
Doch.
Machen wir auch.
Eigentlich, wir sind von Affen gesponsert.
Wir das selber sind Affen, das wissen ja die wenigsten.
Und der Schlagzeuger, willst du noch wissen, wie der heißt?
Wie heißt der?
Warum heißen die überhaupt U2, wenn die zu viert sind, die Kakos?
Vielleicht ist es mehr so ein auch du gehörst zur Band. Lieber
so.
Fan.
Also der Schlagzeuger und Percussion heißt ja. Larry Mullen Jr.
Ah, benannt nach seinem Vater.
Larry Mulholland Drive.
Larry, wie heißt er?
Larry Mullen Jr.
Larry Mullen Jr., benannt nach seinem Vater. Larry Mullen Jr. Senior.
Müsste dann Larry Mullen Jr. nicht Larry Mullen Jr. Junior heißen?
Stimmt. Oder
Kleines
der Zweite. Larry Mullen Jr., der Zweite. Wann sagt man Junior und wann sagt man der Zweite? Wenn man Bock hat, ne? Einfach.
Ich glaube, ja.
Ja.
Man sagt ja eigentlich, ist ja eigentlich gar nicht nötig, Junior zu sagen.
Oder der Zweite.
Oder überhaupt was zu sagen.
Genau, einfach mal die Schnauze halten.
Sehr angemessen. Und der Bassspieler heißt Adam Clayton.
Mhm.
Und das fuckt mich maximal ab. Hier steht aktive Jahre, ne? Also
ja.
würde man dann erwarten, zum Beispiel 30, wenn die seit 30 Jahren aktiv sind.
Ja.
Länger als 30 Jahre. Aber hier, und dann steht da ab 1976. Aber das liest sich ja aktive Jahre 1976. Also ab 1976 Jahren
aufwärts.
Sind die aktiv.
Ja.
So ein Quatsch.
Ja, also gegen Ende der Bronzezeit hatten die so ihre Hauptphase. Und dann, dann zur Renaissance nochmal, sind die nochmal wiedergekommen. Und da versagt mir komplett die Stimme einmal zwischen.
Ist nicht schlimm.
Ja.
Die Edge, wer nennt sich denn selber die Edge, Alter?
Ja, das ist
Iren.
Ist menschlich.
Hecker, sie sind raus.
Iren ist menschlich, doch vergeben ist gittlich.
Gittlich. Ich dachte irgendwie, das wären US-Amerikaner wegen U, weißt du?
Mhm.
Und dann fehlt ja nur noch SA.
U2S2A2.
Ja, der von,
bessere USA.
Von Star Wars. Der ist das.
Der Roboter von Star Wars. U2S2A2.
Ja, ungefähr so.
Weißt du, wie der richtig heißt?
Ja,
machst du
klar.
Einen?
Und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
Was denn?
Der müsste ja eigentlich R2D2 heißen.
Ja, aber das klingt halt scheiße.
Ja, aber warum sagt man R2D2?
Weil das besser klingt.
Niemand zählt 1, 2, 3. Doch, oh mein Gott, richtig viele zählen 1, 2, 3.
Natürlich.
Ach du gute Güte. Ich finde 2 ist, wenn du alleine 2 sagst, dann klingt es nur scheiße.
Und gerade beim Zählen von Robotern ist 2 sehr gebräuchlich.
Aber sag mal 2 einfach alleine.
2.
Ja, hässlich.
Ja, aber der Jan Philipp, dafür hättest du nicht mal was sagen müssen.
Doch. 1, 2, 3 klingt wieder gut und R2D2 auch, aber 2 alleine. Wenn ich sage, um wie viel Uhr kommst du? Dann sagst du auch nicht, ich komme um 2.
Doch. Gibt, also ich nicht, aber gibt Leute, die
ja,
das sagen.
Dumme Leute.
Okay.
Jetzt werde ich, ne? Jan Philipp, ich habe...
Ganz schön starke Worte für jemanden, der ein Akkusativ nicht von einem Genitiv unterscheiden kann.
Boah, danke für die Überleitung. Ich habe nämlich was mitgebracht.
Ja, ich hatte so das Gefühl, dass du darauf hinaus wolltest. Deswegen dachte ich mir, verpacke ich die Überleitung doch geschickt in einen kleinen Diss.
Ja, und zwar möchte ich, habe ich was mitgebracht, wir müssen einmal da aufschreiben, siehst du den Crack, wo du an dem Mikrofon
habe ich schon wieder an dem Mikrofon rumgespielt.
Bei 7:09.
Ich sollte mir das dringend abgewöhnen. Ja. 7:09.
Während du das jetzt hier aufschreibst, hast du schon wieder rumgecrackt.
Wo denn? Ich
hast du nicht.
Nicht.
Nee, hast du nicht. Hast recht. Ich wollte nur meckern.
Ich habe geschworen, das mit dem Crack sein zu lassen.
Gut, dass du es gelassen hast.
Das muss für euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, auch total Banane kommen.
Ja,
ich gebe ja mein Bestes, das dann hinterher da irgendwie rauszuoperieren, damit ihr da nicht müsst.
Cracks hören müsst.
Ja, genau. Damit ihr das nicht hören müsst. Und dann kriegt ihr aber mit, wie wir uns darüber unterhalten.
Ja, und die Älteren werden sich erinnern, dass es manchmal auch ein Crack in die Folge geschafft hat, ne?
Wie so ein, als würden wir über ein Gespenst reden.
So, Jan Philipp, ich habe aber doch was mitgebracht.
Ja,
nämlich mit dem
zur Grammatik.
Mehrere Sachen gleich. Und zwar wir haben ja darüber auch gesprochen, dass Sprache sich ja verändert und dass quasi Sprachwissenschaft ja nur eine Beobachtung ist von dem, wie Menschen Sprache verwenden.
Genau, beschreibend.
Genau, und jetzt pass auf. Es gibt nicht nur den Akkusativ oder den Infinitiv oder sowas, sondern es gibt den Erikativ.
Das ist, wenn man über Erika redet.
Nee, das ist von Erika erfunden. So, und weißt du, wer Erika ist?
Die Frau von Erich Honecker. Ne, die hieß Margot, ne?
Ja, die hieß Margot Erika.
In der DDR haben die Frauen immer den Vornamen des Mannes angenommen.
Und dann mit A.
Und auch falsch, den falschen Vornamen. Erik. Haben sie sich verschrieben beim Standesamt.
Ist nicht schlimm, passiert mal.
Statt Erich, Erik mit CK.
Ich glaube, so heißt keine. Jedenfalls, Erika ist die Übersetzerin der Mickey Mouse Comics vom Englische ins Deutsche.
Ah, diese verkürzte Infinitivform, die benutzt wird, um so Geräusche oder Tätigkeiten in Comics auszudrücken.
Zum Beispiel statt, wenn irgendein Auto zum Beispiel vorbeizischt, dann steht dann im Comic ja so ein Sternchen, nicht zischen, sondern zisch.
Ja.
Oder hup oder so.
Ja, ja.
Und
hup, hup.
Die hat das halt gemacht, um diese Sachen zu übersetzen, angemessen und dass es irgendwie cool klingt. Hat natürlich super funktioniert. So, und jetzt erinnere dich mal bitte an die ungefähr so Schüler-VZ, vielleicht gerade aufkommende Facebook-Zeit.
Warte, ich erinnere mich.
Ja. Wo es ja noch keine, ja, so wird es mir auch gehen. Da gab es ja noch keine Emojis, wie wir sie heute kennen, diese süßen gelben Gesichter.
Nein, wir haben Emoticons verwendet, aus genau. Satzzeichen gebastelte Gesichter. Frankensteinischer Natur.
Exakt. Entweder haben wir frankensteinische Smileys gebastelt oder wir haben geschrieben, Sternchen traurig wert.
Ja.
Sternchen über die Straße geh. Ja. Wir haben, um unsere Emotionen auszudrücken, den Erikativ verwendet.
Korrekt.
Aus ja. den Comics.
Wie wir es in Mickey Maus Heften vorher gelernt haben.
So. Und da möchte ich doch jetzt sagen, das ist wohl, das ist eine grammatikalische, was auch immer, Akkusativ- Verbindung, die fühle ich, die verstehe ich. Okay. Das ist sinnvoll. Da, da stehe ich dahinter, Jan Philipp.
Ja, okay.
Und ist das nicht das cool? Ist das nicht viel cooler als Akkusativ?
Klar.
Oder?
Also es ist halt anders cool. So ist Akkusativ finde ich auch cool.
Nee.
Okay, ja.
So, Jan Philipp, jetzt aber.
Wie heißt die grammatikalische Struktur, wenn ich keine Meinung haben darf? Podcastativ.
Ja, nehme ich.
Was wolltest du sagen?
Dass nicht nur mir dieser Erikativ begegnet ist und ich dachte, das ist meine grammatikalische, ne, so. Dann habe ich mich aber wieder erinnert, habe gedacht, boah, unsere Grammatikfolge, die war ja bestimmt kontrovers. Ja, ich hatte ja schon eine harte Meinung, ne? Dann habe ich mal geguckt. Habe ich mal geguckt unter der Folge. Das machen wir ja nicht so oft, ne?
Ja.
Da habe ich geguckt, Jan Philipp.
Da hast du geguckt?
Da habe ich geguckt.
Und dann hast du was gesehen.
Und dann habe ich gesehen, Jan Philipp. Oh, warum bin ich schon bei Folge 8? Das ist ja Quatsch. Dann habe ich nämlich geguckt, Jan Philipp, wir haben 13 Kommentare zu dieser Folge.
Die Unglückszahl.
Ja. Und einer hatte ich irgendwie korrigiert. Dann mein liebster Kommentar, der hat erstmal nichts mit dem Grammatik zu tun, aber ich liebe, Felix hat geschrieben, Leas bittet wieder Fake News.
Wieder.
Ja, ich bin offensichtlich die Fake News Spitterin. 9 to 5 steht für einen 8-Stunden-Job, 9 bis 17 Uhr, so.
Hätte ich auch gedacht, genau. Aber du wirktest sehr überzeugt.
Ja, weil ich im Internet gelesen habe und irgendjemand hat bei Patreon auch reingeschrieben, 9 to 5 steht von 9 bis 5 Uhr schlafen, also halt von 21 Uhr bis 5 Uhr schlafen. Also Felix hat offensichtlich recht, denn er hat geschrieben, es gibt immer wieder kluge Menschen im Internet, die sich was Neues zu solchen Begriffen ausdenken, um Klicks zu farmen und es funktioniert. Und dann hat er noch weitergeschrieben, was dann wieder Quark ist. Die Argumentation mit der Pause ist auch Quark. Im Deutschen sage ich ja auch, ich habe einen 8-Stunden-Job, ohne die Pause mit einzubeziehen, mit einzubringen. Das ist ja korrekt, weil du 8 Stunden arbeitest. Du bist aber ja 8,5 Stunden vor Ort. Und du sagst, ich habe einen 8-Stunden-Job, weil du halt 8 Stunden arbeitest.
Okay.
Und du sagst ja auch nicht, ich habe einen 10-Stunden-Job, wenn du noch eine halbe Stunde Anfahrt jeweils hast.
Ja, stimmt. Das sagen dann auch nicht Leute so, ich habe einen 9 Stunden, 22-Minuten Job.
Genau. Weil du sagst halt nur die reine Arbeitszeit, deswegen sagst du 8-Stunden-Job und nicht 8,5 Stunden.
Ja, ist natürlich ein bisschen, es verschleiert natürlich ein bisschen den tatsächlichen Aufwand.
Total.
Du bist ja dann aber halt, ne, die halbe Stunde plus noch deinen Hin- und Rückweg bist du ja nicht zu Hause. Das ist ja Zeit, die du nicht effektiv nutzen kannst, die du natürlich irgendwie frei gestalten musst, also die du natürlich selbstständig gestalten musst, wie du das machst, ne? Ob du fährst mit dem Auto, gehst zu Fuß oder fährst mit der Bahn oder so.
Ja.
Aber streng genommen.
Ja, ist das eigentlich eher so wahrscheinlich dann so 9,5, 10 Stunden.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dass wir so auf ich glaube, ganz viele Menschen haben durch alle Zeitalter der Welt haben das Gefühl, sie leben am Wendepunkt der Gezeiten.
Mhm.
So. Aber ich habe so das Gefühl, wir sind so an einem Punkt, wo lange Zeit, habe ich das in der letzten Folge oder in der vorletzten schon mal irgendwie gesagt?
Nein.
Lange Zeit war ja Arbeit einfach wirklich nur zum Überleben. So, du hast halt dein Feld bestellt, weil du sonst nichts zu essen gehabt hast. Das hat ja eine Direktheit, eine Klarheit, die heute gar nicht mehr da ist.
Ja, so. Selten zumindest, bei wenigen.
Du gehst in ein Büro, tippst Zahlen in einen Computer rein und das ist ja, da wächst nichts, was du dann hinterher isst. Du kriegst dann ein abstraktes Ding namens Geld und das kannst du dann eintauschen gegen Lebensmittel. Das ist ja schon so eine Entfremdung von diesem Überlebensarbeiten.
Ja.
So. Und dann gibt's ja halt auch Jobs, die halt immer abstrakter werden, die ja nur durch Kontext überhaupt irgendwie einen Sinn ergeben. So. Also zumindest, wenn du es von so einer Survival-Perspektive aus betrachtest, was man ja nicht machen muss, was ja auch eine sehr eingeschränkte Sichtweise ist. Aber gleichzeitig ist es irgendwie, dadurch verändert sich natürlich auch immer mehr unser Verständnis von Arbeit. So. Ich glaube, dass so, wenn du halt irgendjemand der irgendwie arbeitet, um zu überleben, dieses Survival-Arbeiten sozusagen, wenn du die Person fragst, so, erfüllt dich das? Hast du ein Gefühl von Sinnhaftigkeit? Dann würde die Person entweder sagen, hast du einen Arsch auf? Was ist denn das für eine seltsame Frage? Oder ja, natürlich. Natürlich ist das sinnhaft, sonst habe ich ja nichts zu essen. Hast du einen Arsch auf? Was soll die dämliche Frage? So.
Ja.
So, und das halt sich unser, also dass wir an dem Punkt oder an einem Punkt in einer längeren Entwicklung leben, wo sich das allgemeine Verständnis von Arbeit ändert.
Meinst du, wir haben irgendwann Arbeit überwunden?
Also ich sag mal so, es deutet ja zumindest versprechensmäßig in die Richtung, weißt du? Also uns wird ja, es kursieren immer mehr Begriffe wie bedingungsloses Grundeinkommen durch die Automatisierung schreitet voran durch Robotisierung, durch und durch KI und so weiter. Das sieht ja alles so aus, ne? Und gleichzeitig wird darüber diskutiert oder wurde bis zur aktuellen Bundesregierung darüber diskutiert, halt die Arbeitszeit noch weiter, so von 40 Stunden noch weiter runterzugehen, 4-Tage-Woche und sowas.
Ja, 4-Tage-Woche war aber, glaube ich, trotzdem 40 Stunden, also einfach 4 Tage mit 10 Stunden statt 5 mit 8.
Echt?
Ja.
Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Früher hat man 7 Tage 10 Stunden gearbeitet, ich weiß nicht.
Ja, gut. Also ich hatte immer das Gefühl, dass 4-Tage-Woche so 4 Tage mit 8 Stunden Arbeit ist und dann halt noch einen zusätzlichen freien Tag.
Nee, leider nicht.
Strange.
Ja, doof auch.
Vor allem, dann bringt dir dann überhaupt nichts. Dann hast du ja halt denselben zeitlichen Aufwand und brauchst einen extra Tag, um dich noch mehr davon zu erholen. So.
Deswegen, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum sich alle da so gegen gesträubt haben, weil lass die Leute doch, wenn sie das wollen, weißt du?
Ja.
Also so als Firma wäre ich da, oder als Unternehmen wäre ich da so, ja, okay, wenn du Bock hast, halt deine 40 Stunden in 4 Tage zu quetschen, dann mach halt. Deshalb habe ich die Diskussion, dieses Riesending nicht verstanden. Wenn es so gewesen wäre, wie du sagst, also 4 Tage und dann 8 Stunden, um halt von 40 auf 32 Stunden in der Woche runterzukommen, dann hätte ich die Diskussion verstanden.
Ja.
Dann wäre ja wirklich quasi weniger Arbeitszeit für gleichen Lohn, lohnt es sich zu diskutieren. Aber bei gleicher Zeit halt nur an weniger Tagen, lass doch. Also so, checke gar nicht.
Und ich finde, das ist ja so das, zumindest das implizite Versprechen von all diesen Dingen, die ich aufgezählt habe, ist ja so das, was du sagst, so irgendwann überwinden wir Arbeit, irgendwann passiert das auf anderer Ebene, ne? Dann unterhalten sich KIs miteinander, es passiert Wirtschaft, Roboter stellen irgendwas her und wir können uns anderen Dingen zuwenden. Das also ist zumindest so, wie ich das höre mit meinen Ohren, das implizite Versprechen von all diesen Sachen gewesen. Und ich werde aber immer skeptischer irgendwie, weil irgendwie habe ich den Eindruck, es verlagert sich einfach nur. Die Form der Ausbeutung wird einfach nur eine andere, weißt du?
Ja.
So, wir sind ja richtig, richtig gut da drin, Reichtum von unten nach oben umzuverteilen. So, wir haben jetzt Elon Musk, ist letztens der erste Billionär der Welt geworden. Kann sein, dass ich das falsch sehe, aber ich glaube, das hing ja dann auch eng mit dem Börsengang von SpaceX zusammen. Und das heißt, wir sind halt so gut da drin wie noch niemals zuvor auf diesem Planeten, halt Werte Reichtum aus der Gesamtmasse raus und halt ja. auf ein paar wenige Leute zu konzentrieren.
Ja. Wir haben ja in Deutschland, die 5 reichsten Männer sind so reich wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung.
Ja, was insane ist. So, ja. wieso
auf 42 Millionen
Leute. Wieso
Leute?
Geben wir 5 Leuten so viel Macht
ja.
wie 42. der Hälfte der Bevölkerung, wie 42 Millionen ja. Leuten?
Absurd.
So. Ja. Ich sag ja gar nicht irgendwie, die dürfen gar nichts mehr haben, enteigne die komplett und iss die auf. So, sondern, aber warum so viel? Also, wo ist die mhm. Rechtfertigung? Wir haben ja den Faktor 1000 weit hinter uns gelassen.
Mhm.
So. Wir haben ja, also wir unterhalten uns ja über einen Faktor von 1 Million.
Mhm.
Ja. Und das ist halt, also wieso, so, wie, warum, was soll an denen so besonders sein? Ganz ehrlich, das sind genau solche Hajos wie wir.
Ja, wahrscheinlich sogar noch hajoriger als wir. Ja, es war.
Das ist ja auch immer so, das ist auch so ein Take, den ich irgendwie mal online gelesen habe irgendwo, so in Richtung. Jetzt habe ich es in dem Moment komplett vergessen, was ich sagen wollte.
In der Sekunde, wo du es sagen wolltest, ja, oh, das kenne ich, das ist ganz furchtbar.
Alles weg gewesen.
Sofort weggeschwuppt, ja.
Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, war so, ne, das verlagert sich einfach nur, die Form der Ausbeutung. Und ich meine, was sich ja auch scheinbar zu zeigen, also in Amerika ist das gerade so ein Ding, wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich das einordnen soll, weil es tauchen immer mehr so TikTok-Videos, alle möglichen und auch YouTube-Videos, so halt so die allgemeine Meinung, die oder zumindest das Gefühl bei den Leuten auf, dass Kinder wesentlich schlechter lesen können mhm. und schreiben können als mhm. in den Generationen davor.
Mhm.
Und ich habe halt Ähnliches gehört. Ich habe so lose Verbindungen zu, um ein, zwei Ecken zu Kultursachen und Bildungssachen aus der mhm. Region. Und da geht es auch ganz viel darum, gar nicht mehr den Kids irgendwie Literatur zu vermitteln, sondern es werden Alphabetisierungsprogramme gefordert, weil die mhm. das in der Schule, die Kids sind mega schnell abgehängt mhm. und tun sich dann unendlich schwer, das wieder mhm. aufzuholen, was halt so Lesen und Schreiben lernen ist.
Ja.
Und das dann müssen halt Kultur TrägerInnen, das sollen das dann richten und Alphabetisierungsprogramme anbieten. Mhm. Das scheint sich ja irgendwie was Ähnliches abzuzeichnen. Und das ist halt insgesamt irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Ist das auf der einen Seite so, die neue Generation, die können ja gar nichts, sie sind dumm und faul, wie es seit der griechischen Antike und auch mhm. schon an Höhlenwände wahrscheinlich geschrieben wurde.
Das ist übrigens ein Mythos, die meisten Menschen haben einfach draußen geschlafen, Höhlen. Gab's nicht so viel.
Okay, dann halt irgendwo auf dem Blatt.
Ja.
Oder mit einem schlammigen Finger.
Mit einem schlammigen
Finger. Ja, aber ich meine, Take, dass die Jugend dumm ist und faul und nix kann, mhm. den gibt's ja seit mhm. mindestens der griechischen Antike. Mhm. Da haben sich schon die Philosophen drüber beschwert.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, ob das ist, so. Die können ja gar nichts. Ja, natürlich, die sind ja auch gerade erst mhm. angekommen. Die sind ja frische Leute mhm. einfach. Oder ist das wirklich halt ein Problem? Und wenn das mhm. halt wirklich so ein Problem ist, dass halt die Alphabetisierung abnimmt und das trifft ja immer weiter auseinander. Also wenn das so weitergeht, haben wir dann irgendwann so ganz viele Leute, die ganz furchtbar arm sind und furchtbar schlecht gebildet mhm. und nix können und auch zu nix gebraucht werden, weil mhm. alle Jobs halt von Robotern und KI gemacht mhm. werden und halt eine kleine, mhm. extrem gut ausgebildete mhm. Oberschicht, der halt ja offen steht, halt die Früchte von diesem System zu genießen. Und das ist halt,
das ist,
boah, ist das
meine
schlimm.
Vermutung, das ist, was alle sagen, mit die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer.
Ja, ja, genau, das ist das.
Exakt, ja.
Ich sage, das ist das.
Ja. Furchtbar.
Schlimm.
Es ist, sind wir ein bisschen abgeschwuft.
Du warst dabei, Kommentare zum Thema Grammatik vorzulesen.
Entschuldigung. Auch eigentlich gar nicht von 9 to 5, sondern zum Beispiel war hier auch ein Kommentar, es ging eigentlich um meinen Grammatik.
Ja.
Unverständnis. Und da hat jemand geschrieben, Lea, ich erinnere mich jetzt noch, wie ich in der 5. Klasse im Deutschunterricht saß, als wir die 4 Fälle durchgenommen haben. Ich weiß sogar noch genau, wie die Seite im Deutschbuch aussah und mich gefragt habe, was will der Lehrer von mir? Ich verstehe kein Wort. Ich sage, was ich sehr geil finde, in der heutigen Folge von Lea fragt, Jan-Philipp erklärt, Lea möchte nicht verstehen, wird alles quittiert mit, aber ist doch egal. dann gibt es einen Kommentar, finde ich auch sehr geil. Wem seine Jacke ist grün? Dann dankt dir jemand sehr, denn ich habe das erste Mal wirklich verstanden, was Subjekt, Prädikat und Objekt sind. Gut, nach der Schule auch keine Sekunde mehr drüber nachgedacht, aber trotzdem danke für dein Mansplaining. Jan-Philipp, lieb euren Podcast.
Das erste Mal, dass ich für Mansplaining bedankt wurde.
Ja, nicht wahr? Ja, das heißt, diese Kommentare, ne, gab es halt sehr viel, dass, ja, die Leute haben auch grammatikalisches Unverständnis, also beziehungsweise sehr wenig Verständnis für das Konzept.
Ja.
Möchte ich sagen. Und vielen Dank, offensichtlich hast du es für jemanden gut erklärt, für mich nicht, da würde ich dann stellvertretend
yay und oh. Ich bin ganz hin und her gerissen jetzt.
Außerdem hat jemand gesagt, dass wir uns wohl wundern. Ja, also als GeowissenschaftlerIn kann ich euch sagen, ihr werdet überrascht, wie viel Mathe und Bio man braucht, um mit Steinen umzugehen. Das war ja auch kurz Thema. Da hatten wir wirklich viel, viel Kontroverses in dieser Folge. Und ich habe dann auch noch mal so ein bisschen in die anderen Kommentare reingeguckt und da möchte ich diesen Kommentar stellvertretend für alle Kommentare, wo ich liebe, dass die Leute nicht zuhören. Also wirklich, dann hauen die da in die Tasten und es ist wirklich ganz stellvertretend. Sie kriegt das jetzt ab, aber das steht stellvertretend für alle Kommentare, die aus dieser Kategorie sind.
Okay, jetzt geht's los.
Genau, diese Person hat nämlich geschrieben, ich habe letztens noch gehört und finde es auch leider logisch, dass Kinder um 8 in die Schule müssen, weil wir als Eltern halt um 8 Uhr arbeiten müssen. Leider können viele nicht erst um 9 oder um 10 arbeiten gehen. Ich kann ja kein kleines Kind mit 6 sagen, geh du mal um 9 in die Schule, ich bin dann mal weg und arbeite bereits eine Stunde. Ich möchte wirklich ganz tief ausatmen, weil exakt das haben wir besprochen. Exakt, du hast halt, ne, ich habe halt gesagt, ja, die Leute müssen ja um 8 Uhr arbeiten. Dann hast du gesagt, ja, wo sollen die Leute denn hin? Dann habe ich gesagt, natürlich in die Schule, aber man muss doch nicht direkt Unterricht machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann sollen die erstmal eine Stunde lang chillen und klarkommen und wach werden und sich ein Brot essen. Und wer arbeiten, also wer schon lernen will, kann lernen und wer nicht, der nicht. Und das ist ja dann auch vielleicht für die Lehrerinnen und Lehrer, dass wir dann nämlich in diese Lehrerinnen-Kategorie abgedriftet, dass die ja die ganze Zeit auf Sendung sein müssen, dass das für die vielleicht auch geiler ist, wenn die um 8 Uhr in der Schule sind und Aufsicht haben und auch erstmal klarkommen können und sich einen Kaffee trinken und so. Und von solchen Kommentaren habe ich unter den anderen Folgen auch noch gelesen, wo dann so Leute sind, ja, aber denke ich so, ja, exakt, das war der nächste Satz, den ich gesagt habe oder den einer von uns gesagt hat, ja. Nachdem du diesen Kommentar wütend in die Tasse, wahrscheinlich nicht wütend, aber so, weißt du?
Ja.
Da habe ich mich doch aufgeregt. Da habe ich gedacht, hör doch wenigstens zu, bevor du den Kommentar abschickst.
Das, erinnerst du dich, dass ich mal zusammen mit Jan Schmidt Werbeclips gedreht habe für eine Poetry Slam Meisterschaft? Ich weiß gar nicht mehr, welche das war.
Ja, das war irgendein NRW Slam, glaube ich. Mhm.
Und, oh nee, das war gar nicht dabei. Entschuldigung, ich habe vollkommen falsch angefangen.
Verziehen.
Jan Schmidt und ich hatten so ein Video gemacht. Genau, ich hatte diesen Kartoffelsalat-Text rausgehauen.
Ja.
Und entweder, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns zuerst war. Entweder hat er so ein Kochvideo zum Thema Kartoffelsalat gemacht und dann habe ich den Text rausgehauen oder ich habe den Text rausgehauen und er hat dieses Video gemacht.
Wissen wir nicht mehr.
Weiß ich. Eins von beidem wird richtig sein. Ja. Irgendjemand muss zuerst da gewesen sein. Ist ja auch gar nicht der Punkt.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich dann so gemacht, so was, glaube ich, ein Video gemacht von wegen so, ey, der kopiert hier was meine Kartoffelsalat-Idee, als ob ich der erste Mensch auf dem Planeten gewesen wäre, der was zum Thema Kartoffelsalat machen wollte.
Ja.
Und hab dann auch so gesagt, ey, das geht ja mal gar nicht und so. Und dann endete das Video auch so irgendwie mit, wenn der was will, der soll kommen. Und dann gab es einen Schnitt auf Jan Schmidt, weil wir uns ja kennen, der dann so, ja, sag mir wann und wo, so nach dem Motto. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war.
Er ist auf jeden Fall aufgetaucht. Ja,
genau,
ja.
Und er ist dann
so
aufgetaucht.
Fake Beef. Ja,
genau,
ja.
Es war offensichtlich Fake Beef, ja. Weil ich ihn in mein Ich fang Beef an Video reingeschnitten
ja,
hatte.
Ja, ja.
So. Und da gab es auch dann eine Person, die halt darunter kommentiert hat, so von wegen so, ja, oh, ich weiß nicht, Jan Philipp, ob das jetzt Not getan hat. einmal das so öffentlich halt so rauszuhauen und B halt so das Thema, was um Kartoffelsalat zu machen, also das ist ja, der hat auch was ganz anderes gemacht und so, weiß ich jetzt nicht, ob das so cool war. Und mehrere Leute haben drunter geschrieben, guck das Video zu Ende. Und er meinte so, das Video von, er dachte, wir meinen das Video von Jan Schmidt.
Ach so.
So, oh und nee, ich muss das gar nicht angucken. Und ich so, nee, das Video, wo du gerade drunter kommentierst, guck das zu Ende, weil er dann ja am Ende auch sich das aufklärt. Und da haben wir dann sogar dahinter noch eine Pressekonferenz gemacht, also uns beide nebeneinander gefilmt mit so einem Mikrofon auf dem Stativ, was überhaupt nicht eingesteckt war und sowas. und dann so, ja, wir haben unseren Streit beigelegt und wir vertragen uns jetzt wieder und essen jetzt gemeinsam Kartoffelsalat, so nach dem Motto. Also.
Das war ja auch, ja.
Aber ich meine, es ist halt so brutal menschlich. Du hörst halt was, was bei dir eine Emotion auslöst und dann muss man dem nachgehen. So.
Voll.
Anders mache ich es auch nicht und du auch nicht.
Ich auch nicht. Und ich liebe es ja.
Ja.
Ich finde es ja nur geil, dass da so viele Kommentare sind, dass das überhaupt was in den Leuten ausgelöst hat. Ja, der Akkusativ, ne? Der Akkusativ ist für mich stellvertretend für alles, was an Grammatik falsch läuft, Jan Philipp. Deswegen sage ich immer der Akkusativ, der ist mein Feind. Der Akkusativ ist mein Feind.
Das wäre auch ein geiler Titel für die Folge. Der Akkusativ ist mein Feind.
Ja, ja. Mein bester Feind außerhalb der ganzen Welt. Weißt du, da hatten wir eine Folge.
Ja.
Der Mond ist mein bester Freund außerhalb der ganzen Welt. Nee, ich liebe das doch. Und ich liebe auch, wenn die Leute nicht zuhören und dann kommentieren. Das soll doch bitte so sein. Die Leute sollen, das soll was in denen auslösen, die sollen Emotionen haben und dann sollen die das in die Tasten hacken und so.
Ja.
Das ist bitte. Bitte macht das weiter, das ist ja nur geil. Ich liebe es, da reinzugucken. Da ist man, fühlt man sich so nah. Weißt du?
Ja.
Ne?
Ja, vielleicht müssen wir einfach mehr Rage Bait. Vielleicht weniger schwurbelige Takes zum Kapitalismus, wie gerade eben.
Ich glaube, die Leute kommen für all das.
Und mehr so Sachen wie, Hunde sind kategorisch besser als Katzen.
Das ist auch einfach wahr. Das ist ja ein Fakt, den du jetzt aufgezählt hast. Aber ich habe einen coolen Tierfakt, wirklich.
Ich liebe es, wie ich das so als absurdes Beispiel herangezogen habe und du einfach so, ja, ist so.
Ja, ist auch so. Da gibt es ja eine richtige und eine falsche Meinung.
Du hast einen coolen Tierfakt.
Ja, und zwar gibt es richtig abgefahrene, crazy Unterwasser-Lizards. Wir lieben ja Lizards, ne?
Weil ich muss erst mal darauf klarkommen.
Worauf?
Weiß ich nicht, irgendwie.
Nicht crazy abgefahren unter Wasser Lizards?
Ja.
Weil.
Okay.
Möchtest du was über sie hören?
Natürlich.
Sie sind so abgefahren. Es sind Lizards, ja? So große, richtig fette Lizards, ne? Lizards gibt es ja in größer und kleiner.
So Komodo-Waran oder?
Ja, genau, so die Art. So, und die leben auf so einer, wo so Vulkan ist und wenig so Essen. Ich weiß nicht mehr. Oh Mann. Ich weiß nicht.
Sizilien.
Genau, ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, welche Insel das ist, aber sie leben halt auf so einer Insel, wo so wenig Futter ist.
Okay.
Also haben sie sich halt gedacht, wir gehen ins Wasser rein, essen da die Algen vom Stein.
Haben die das noch als Reim gedacht?
Ja, das ist der große
die haben
crazy
sich,
abgefahren.
Wir gehen ins Wasser rein und essen da die Algen vom Stein.
So ist ein kleiner Merkspruch, wenn man das in der Schule lernt.
Yam, yam, yam.
Müsli, Müsli, yam.
Wie hieß das noch? Nachdenkliche Sprüche mit Bildern.
Oh Gott, da ist jetzt.
Hallo, Ibims ein Evolution.
Nostalgisch wert.
Ich gehe ins Wasser rein und esse eins Alge vom Stein.
Jedenfalls haben die das gemacht und haben dadurch halt auch gelernt, bis zu 30 Minuten Luft anhalten.
Das haben die gelernt.
Also ja, boah, das ist halt so Evolution, bla bla.
In der Schule.
So, aber eigentlich, weil das ist ja Salzwasser, das ist ja ganz salzig. Und wenn so ein Lizard 30 Minuten unter Wasser Luft anhält, um kleine Algen vom Stein zu miamjammen.
Die sind dann wenigstens gut gewürzt, ne?
Die sind gut gewürzt, aber so viel Salzwasser wird ja ein Lizard gar nicht aushalten. Der wird ja eigentlich daran sterben.
Wenn er das alles trinken
wenn
würde.
Wenn er das, ja, der schluckt das ja alles. Was soll er machen? Wo soll er denn hin mit dem Wasser?
Ja.
So, er schluckt das also alles und damit der nicht wie ein ganz normaler Überwasser, normalo, langweilig Lizard, der dann einfach sterben würde, weil zu viel Salz, sitzt der halt an Land in der Sonne und macht die ganze Zeit so und dann kommen da so Salzkörner raus und dann schnaubt er das Salz.
Durch die Nase.
Durch die Nase schnaubt er das Salz aus und hat deswegen dann so ein ganz salziges Köpfchen. Weil der
dann, dann ist auch
Zeit
er
aus.
Selber gut gewürzt.
Er ist auch selber gut gewürzt. Und er niest die ganze Zeit das Salz aus, damit er nicht...
Hast du ein Bild vom Pökel-Lizard?
Ja, ich habe das doch bei Instagram gesehen. Ich kann dir doch das ganze Video zeigen.
Ganz das Ganze?
Nein, nicht das Ganze, aber das Ende, wo man sieht, wie er das Salz ausniest. Das ist so zuckersüß.
Das tut bestimmt weh.
Meinst du, das tut weh?
Also in meiner Vorstellung tut das weh, wenn ich das höre. Wenn ich mir vorstelle, dass ich Salz aus der Nase...
Ups, Entschuldigung. Marine Iguana heißt der.
Der Marine Iguana.
Warte, ich kann das nicht vorspulen, warte.
Marine Iguana ist auch ein Bandname, oder?
So, guck. Warte, schnäuz, schnäuz.
Krass.
Warte, ich spule nochmal zurück. Der, siehst du, wie salzig sein Köpflein ist?
Ja.
Und dann macht der schnäuz, schnäuz.
Boah, das explodiert da so richtig raus.
Deswegen hat der so Salz im ganzen Gesicht.
Also das könnt ihr euch, das hat sowas, wenn ihr euch das gerade, wenn ihr das hört und euch das vorstellen wollt, es hat so ein bisschen was von Shotgun. Also es ist wie so ein,
wie wenn man
so eine
niest.
Ladung Schrot, die ja da aus der...
Ja.
Ja.
Und wenn man niest, dann ist ja auch alles voller.
Glaubst du, dass ganz viel von unserem Ausnieseschnodder bei uns eigentlich im Gesicht landet, wie bei ihm auf seinem Köpfchen? Oder ist das seiner... Lizard-artigen Gesichtsform und nüstern Konfiguration, will ich es nennen, geschuldet.
Im Idealfall hält man sich ja die Hand vorm Mund oder beziehungsweise.
Da ist ja noch mehr im Gesicht.
Ja, du machst ja nicht so, Hatschu. Du machst ja schon vorm Mund. Hatschu, du niest ja in deine Hand rein, oder? In deine Armbeuge rein.
Du niest aber durch die Nase, ne?
Nee, komplett durch den Mund.
Komplett durch den Mund.
Ja.
Ich nies auch durch den Mund. Und dann wissen manchmal Leute nicht, ob ich noss oder ob ich hustete.
Noss. Ja. Und es gibt bei mir auch, also bei mir kann man das sehr gut unterscheiden an der Zunge. Denn ich habe von meiner Freundin Lilly gelernt, es gibt zwei Dinge, bei denen ich unnötig die Zunge rausstrecke.
Ja.
Das beim Husten. Das kann ich einfach nicht ohne Zunge draußen.
Das,
und
das
beim
ist
Trinken.
Sowas von einem kleinen Kind.
Ja. Ich habe halt nie Erwachsenenhusten gelernt.
Ja, das bringt dir auch keiner bei. Das bringt dir auch keiner bei.
Da habe ich die Ausfahrt verpasst und wenn ich trinke, dann mache ich auch die Zunge raus.
Wenn du trinkst du wie so ein Hund aus einem Napf? Oder?
Ja. Nee, aber ich weiß nicht, ich mache dann so.
Okay.
Kann ich dir, habe auch das Erwachsenen-Trinken-Seminar
verpasst.
Angenommen,
du trinkst jetzt hier aus der Flasche. Tust
das ist ja was anderes.
Okay, das ist was anderes.
Da stecke ich meine Zunge nicht in den dünnen Flaschenhals.
Naja.
Kommt ja kein Wasser in meinem Mund.
Oder hättest du ja auch so außen dran halten können. So legst du die Flasche quasi auf die Zunge. Wir finden es live heraus. Ihr seid...
Auch da nehme ich die Zunge raus. Aber die ist für das normale Auge nicht erkennbar. Weil ich mach quasi so, guck. Ich mache so, für dass die bei Patreon auch sehen können. Ach, jetzt kannst du nicht mehr sehen. Ne, dann kann Patreon nicht sehen. Dann kannst nur du es sehen. Ich mach so.
Ja, du streckst die Zunge ganz leicht raus, um den Flaschenhals in Empfang zu nehmen.
Richtig, und die Zunge bleibt auch gegen den Flaschenhals gedrückt.
Okay, ja.
Und beim Glas nehme ich sie auch ein bisschen raus und drücke sie dann gegen das Glas.
Ja. All diese Sachen, die bringt einem keiner bei. Die muss man selber
herausfinden. Die muss man lernen. So, und der Marine-Iguana... Der crazy Unterwasser-Lizard,
ja.
Der hat es auch von alleine gelernt, das Salz zu niesen, damit er nicht stirbt. Ist das nicht der coolste Lizard, der jemals existiert hat?
Ich hoffe, wenn die Meeresspiegel steigen, dass ich dann auch lerne, Salz zu niesen, um in dieser neuen Waterworld zu überleben.
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube, du stirbst einfach.
Danke für dein Vertrauen in mich.
Ja.
Du glaubst nicht mal, dass ich Salz niesen könnte.
Ja, wenn du ganz viel Salzwasser schlucken würdest, würdest du vertrocknen ja ironischerweise.
Hm.
Du bist ja austrocknen.
Ja, das hat was mit Osmose oder einem Konzentrationsungleichgewicht zu tun, nicht wahr?
Ja, genau das. Mhm. Ich weiß nur, dass Salz austrocknet. Und du gar nicht so viel Wasser nachtrinken kannst, wie dich das Salz austrocknen würde. Deswegen stirbst du ja auch, wenn du einen Esslöffel Salz. Ne?
Esslöffel reicht schon aus? Ich habe gedacht, die Dosis ist vielleicht doch noch ein bisschen höher.
Guck mal, aber jetzt. Das bitte ich wieder Fake News wahrscheinlich. Ah. Ich weiß nicht, ich habe das mal irgendwann gehört.
So wie es Tradition ist.
Ja, ich weiß es doch nicht. Man muss ja immer dazu sagen, weiß ich nicht. Ich sag mal.
Beschwerst du dich nicht regelmäßig, dass ich mir Sachen ausdenke und die dann so im Brustton der Überzeugung sage, dass ja, man das denkt, ich wüsste, wovon ich rede?
Ja.
Ja.
Ja, wie viel Salz ist es lebensgefährlich? Die Aufnahme einer übermäßigen Menge an Salz in sehr kurzer Zeit kann lebensbedrohlich sein. Ja, ich will ja wissen, wie viel.
Dass wir das wissen, impliziert ja schon die Fragestellung.
Oh Mann, ey. Wieder die Salzpanik. Ich will nicht wissen, wie viel Salz gesund oder ungesund ist. Ich will wissen, ab wie viel man stirbt. Ah, schätzungsweise 0,5 bis 1 Gramm Salz pro Kilogramm Körpergewicht.
Okay.
Das ist nicht so viel. 0,5 Gramm?
Nee, ich sag mal so, also wenn du, angenommen du wiegst, 100 Kilo,
kann man gut rechnen.
So, und dann sagen wir mal 1 Gramm pro Kilogramm, das heißt 100 Gramm Salz.
Ja, das ist nicht
das
viel.
Ist schon
50 Gramm bis 100 Gramm Salz.
50 Gramm bis 100 Gramm ja. Salz. So, und jetzt guck mal, wie viel ist in so einer Packung Bad Reichenhall jodiertes Alpenjodsalz?
Bad Reichenhall Salz.
Packung. Wie viel ist da drin? Schätze stimmt, 250 Gramm. Irgendwie sowas.
Das ist ja kein lustig, dass du das genau weißt.
Ist es echt 250 Gramm?
Nein, wie das aussieht, meine ich.
So.
Wo steht denn die Grammangabe, du Kacko, Alter?
Ja, muss entweder vorne oder hinten draufstehen.
500 Gramm sind es.
500 Gramm.
Ja.
So, das heißt, ein Zehntel oder bis ein Fünftel von so einer ganzen Packung musst du dir reinballern.
Ja, aber das ist doch voll wenig Salz. Dafür, dass du dann stirbst.
Also gemessen an, was wäre denn viel Salz? Tonne Salz.
Nee, aber schon so eine, also, dass du halt stirbst, du verreckst. Du hast ja quasi das Gift zu Hause stehen. Und ich würde jetzt sagen, so easy going, wenn so 3 von den Packungen tödlich wären.
Okay.
So. Ja. Aber nur ein Zehntel davon und du verreckst schon.
Ja, also ich habe halt so gedacht, dafür, wie man, du nimmst ja da hier mal so eine Prise Salz oder machst da mal ein bisschen Salz drüber. Gemessen daran, wie man so Salz verwendet, ist es halt ziemlich viel.
Ja, ja, klar. So. Du würdest merken, wenn du 50 Gramm Salz isst.
Das ist schon so bestimmt eine Hand bis 2 Hände voll Salz. Die du ja auf einen Schlag zu dir nehmen musst.
Ja, aber das geht ja voll schnell runter.
Ja.
Überleg mal, Zucker. Du kannst ja eine Handvoll Zucker, du kannst 100 Gramm Zucker essen, 200 Gramm Zucker essen.
Gar kein Problem.
Gar kein Problem. Salz, sofort tot.
Ja. Tatsächlich musst du von Zyankali nur wenige Milligramm zu dir nehmen und
ja,
bist
aber
sofort tot.
Zyankali packst du nicht in deine Nudeln.
Nee, du nicht.
Nee.
Ich schon, um ganz, ganz wenig, um immun dagegen zu werden, damit ich gegen Giftanschläge gefeit bin.
Wer will dich denn mit Zyankali ummunden?
Die Ops, Lea. Die Ops wollen mich.
Wer sind die Ops?
Die Gegner.
Ops. Sagt man das so?
Ja.
Die Gegner sind die Ops?
Ja.
Ist das
kommt
so
von Opponent.
Opponent.
Kommt nicht aus dem Computerspielbereich.
Eine Freundin von mir, ne? Die hat neulich, wir spielen ja sehr gerne jetzt Slay the Spire, ne?
Ja.
Also habe ich mir das Computerspiel runtergeladen.
Ja.
Dann habe ich sehr viel Slay the Spire gespielt.
Ja, aber in den letzten Tagen muss man
sagen. In den letzten Tagen muss man sagen. War auch das sehr kleine Reim von den Marine Iguanas.
Mhm, die das
die, egal.
Salz vom Stein.
Jedenfalls habe ich dann gesagt, ja, oh, heute wollte ich eigentlich irgendwie was für die Uni machen, aber stattdessen habe ich 4 Stunden Slay the Spire gespielt. Und dann hat die mich angeguckt, als hätte ich gesagt, dass ich gerade, keine Ahnung, meine Mutter umgebracht und im Garten vergraben hätte.
Ja, mit 100 Gramm Salz hast du sie umgebracht.
Ja, boah, da war die schockiert. Ein Computerspiel den ganzen Tag? So. Und ich war so, ja.
Okay. Hat sie noch nie irgendwas den ganzen Tag gemacht?
Ich glaube schon, aber ich glaube, die ist halt so weit entfernt von Computerspielen, dass die auch letztens, da haben wir irgend so ein Video von Hand of Blood gesehen, ne? Und dann guckt die den so an und natürlich irgendwie alle kennen den und sie war so,
ja.
Ist das dieser eine Computerspieler? So. Weißt du? Das ist,
ist das John Gaming?
Und dann habe ich halt gelacht und dann gesagt, ja,
weißt du,
Computerspieler.
Ich bin ja bei dem ganzen so Hand of Blood und so und Streaming, da bin ich ja nicht so drin.
Ich auch nicht, gar nicht, so. Aber mein Kind.
Aber selbst, ja genau, selbst ja. Ich hab Henno mitbekommen. So.
Ja, ja.
Und weißt du, der ist in Gothic 1, in dem Remake ist der drin, Lea.
Ne?
Ja. Der ist ja auch so riesen Gothic-Fan,
ja.
Und hat das auch ganz viel gespielt und hat auch so eine Vorab-Version bekommen. Mhm. Aber die haben den als Charakter da reingebaut. Mhm. Du kannst den treffen im Spiel und der hat sich auch selber synchronisiert.
Ach, das ist ja super cool.
Ja, das ist schon cool. Ich war lustig. Auch echt ganz schön aus dem Häuschen,
ja.
Als ich das gesehen habe.
Wie witzig.
Das ist super witzig.
Ja, aber man kennt den halt. Auch wenn man, ich bin da ja auch nicht, ich gucke ja auch das nicht, aber... Ja. Man kennt ihn so. Der macht ja auch andere Sachen. Der ist ja einfach berühmt geworden inzwischen.
Ja, ja.
Ja, mit seiner Cola und weiß ich nicht. Cola, Fanta, Sprite, genau.
Ja.
So, da kennt man ja irgendwie.
Das war aber auch marketingtechnisch absoluter Geniestreich, halt so zu tun, als ob es dieses Knabemalz schon seit 100 Jahren gibt und das so eine Traditionsmarke ist. Und es fühlt sich auch so an, also es ist ihnen gelungen, ne? Deswegen
ja,
ist halt absolut gelungen, dass das sich so anfühlt, als wäre das schon so klar. Vitamalz, Knabemalz und ach, die anderen.
Ja, das ist halt auch, also es ist halt auch geil, halt ein Malzbier zu machen, weil den eine Milliardsten Eistee, aber welches Malzbier kennst du neben Vitamalz? Man kennt nur Vitamalz.
Ja. Ja, ja, die haben schon die Marktlücke gesehen.
Ja, ja, voll, das war schon sehr, sehr schlau. Aber,
und.
Ich wollte nur sagen, so weit entfernt ist sie von Computerspielen. Und dann hat sie wirklich wie so eine Mutter, die so, kommst du auch mal raus aus deiner Höhle?
Oh mein Gott.
Ja, so, weißt du, mach mal die Rollläden hoch hier, ist ja ganz dunkel. Puh. Warst du heute überhaupt schon mal in der frischen Luft?
Oh, das finde ich ganz unsympathisch.
Es ist nicht auf diese Art und Weise gemeint, muss man sagen. Sie ist einfach nur so weit davon weg, dass sie das halt nicht versteht.
Ja, aber also das ist ja voll, was mich daran so stört, ist, dass das ja so gar nicht über den eigenen Tellerrand hinaus gedacht ist. Da draußen gibt es ja ganz viele Sachen, die Leute den ganzen Tag lang machen, weil es sie begeistert, wo man selber überhaupt keinen Zugang hat.
Mhm.
So, zum Beispiel, ich habe auch keinen Zugang zu Skispringen. Bin ich noch nie mit in Berührung gekommen. Mhm. Und da draußen gibt es Leute, die dann den ganzen Tag Skispringen.
Total,
und ich wette mit dir, dass diese Freundin von dir, von der du erzählt hast, niemals auf die Idee kommen würde, wenn du sagst, oh, du warst den ganzen Tag Skispringen. Ja, aber musst auch mal aufpassen, dass du noch was anderes machst. Ne?
Aber das hat
musst
die auch ja mal nicht rauskommen. Gemacht.
Ja, klar, das deute ich jetzt in sie hinein, beziehungsweise vermute ich oder ne, dichte ich ihr jetzt an.
Aber hat sie ihn auch nicht so gemeint. Also, weiß ich ja. Ich habe ja danach mit ihr darüber gesprochen, ich fand das nur so lustig, weil das so klang wie so eine Mutti, die sagt, warst du auch mal in der frischen Luft. Das war aber gar nicht so gemeint. Aber die war halt so, den ganzen Tag kann man damit verbringen. Das hätte sie, glaube ich, auch bei Skispringen gesagt, wenn ihr Skispringen noch nie begegnet wäre.
Ja.
Wenn sie den ganzen Tag.
Also sie war, bis du ihr davon erzählt hast, war sie noch nie mit dem Thema, hatte sie noch nie von Computerspielen gehört.
Nee, natürlich nicht. Also natürlich hat sie schon mal was von Computerspielen gehört, aber es ist in ihrer Lebensrealität gibt es niemanden, der viel Computer spielt.
Ja, und ich wette, es gibt auch niemanden in ihrer Lebensrealität, der so viel Skispringt.
Nee, aber das begegnet ihr auch häufiger. Das gibt es bei Olympia, dann gibt es Freunde, die sind da Fan von und so weiter und so fort.
Ja, in der Innenstadt gibt es ganz viele Läden, die Computerspiele verkaufen und so. Worauf ich will, es geht mir ja gar nicht darum, gegen deine Freundin zu wettern. Da habe ich kein Interesse daran. Worum es mir geht, ist, dass wir so eine, es gibt so eine implizit vorhandene Wertigkeit. Wenn du den ganzen Tag Computer spielst,
ja,
dann ist das bedenklich. Wenn du den ganzen Tag Ski springst, voll normal.
Warte ganz kurz, da bin ich bei dir. Total. Das unterschreibe ich ohne Wenn und Aber. Also, ne, man kennt das ja, weil es das gibt.
Ja.
Ich möchte nur bei ihr sagen, bei ihr war das nicht so gemeint.
Ja, deswegen sage ich auch, ich habe nichts davon, ich will nicht gegen deine Freundin wettern, sondern gegen...
Ich wollte das nur klarstellen, dass das bei ihr wirklich überhaupt nicht so ist.
Ja, danke, ist mir klar.
Okay.
So, es ist halt, es gibt halt diese implizite Wertigkeit in der allgemeinen Vorstellung. Mhm. So, und... wir hatten ja auch mal, ohne jetzt da irgendwie jemanden mit ins Kreuzfeuer ziehen zu wollen, mit Leuten, die wir kennen, eine Diskussion darüber, ob jetzt zum Beispiel Computerspielen auf so einem professionellen Level, ob das Sport ist im Prinzip.
Mhm.
So.
Mhm.
Und da war ja dann auch so, ich sagte so, ja klar, warum? Bei Sport, also warum sollte es nicht sein?
Mhm.
Du guckst bei Sport Leuten zu, die halt besonders gut in einer bestimmten Fähigkeit sind.
Mhm.
So. Häufig hat das ja damit da mit meinem Sport mit schnell laufen und sowas zu tun.
Ja.
So, gerade beim Fußball oder sowas. Mhm. So, klar, dass jetzt Computerspieler oder Spielerinnen nicht schnell laufen, geschenkt.
Mhm.
So. Aber die präsentieren oder du guckst denen ja auch zu, weil du Begeisterung dafür empfindest, mhm. weil du einen Unterhaltungswert daraus ziehst, mhm. dass die besonders gut in einem bestimmten Spiel sind oder in einer Gruppe, in einer Kategorie von Spielen und so weiter. Und das ist doch im Prinzip auf der, also nicht auf der direkten Ebene, aber auf der ersten Metaebene schon, ist das doch dieselbe Faszination.
Total, 100% so. Unterschreibe ich, ja. Ist aber trotzdem kein Sport. Genauso.
Och, wieso über, das denn nicht?
Schach ist auch kein Sport. Du hast komplett recht, aber deswegen sind zum Beispiel Musiker auf einer Bühne, denen man zuguckt, weil sie das gut machen, was sie machen. Ein Konzert ist auch kein Sport. Oder wenn du zuguckst, wie jemand krass ein Bild malt,
ja.
Ist auch kein Sport. Ist Kunst. Das hat eine eigene Kategorie. Sport, du guckst den Leuten zu, weil sie krass sind und findest das faszinierend, ist Sport.
Ist, okay.
Ne? So. Kunst, du guckst den Leuten zu bei dem, was sie krass sind, ob es jetzt Musik oder Malen, Zeichnen oder Comedy ist oder was auch immer, ist kein Sport.
Ja.
Ist aber das gleiche Prinzip. Und das sehe ich bei Computerspielen oder beim Schachspielen oder bei alles, was in diese Spielekategorie geht. Es gibt ja auch, man guckt ja Leuten beim Pen and Paper Spielen zu, weil ja. man fasziniert ist davon. Das ist ja auch kein Sport.
Lustigerweise würde ich sagen, wenn ich Leuten beim Pen and Paper Spielen zugucke, würde ich auch sagen, das ist kein Sport. Aber wenn du jetzt zwei Counter-Strike-Teams hast, die gegeneinander antreten, in einem Turnier oder mehrere von denen und in einem Turnier gegeneinander antreten. Ja,
meinst
würde
du,
ich
der,
schon
der
sagen,
Turnieraspekt, quasi der Wettbewerb macht es dann zum Sport?
Der Wettbewerb macht es auf jeden Fall, macht es sportiger.
Ja, gut, aber es gibt ja auch Wettbewerbe, die nichts mit Sport zu tun haben.
Und Schach ist ja wohl, gilt ja wohl offiziell auch als Sport.
Eben.
Du hast gerade gesagt, Schach ist kein Sport.
Ja, genauso wie ich finde, dass Counter-Strike kein Sport ist.
Okay.
Wie ich finde, dass sie auf ein Konzert gehen kein Sport ist.
Okay, deine persönliche Einschätzung davon.
Ja, 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 ja,
total. Okay, was macht dann Sport für dich aus?
Das Körperliche schon.
Okay, also alles, was so,
Die
Computerspielen hat ja auch was Körperliches. Das heißt, geht ja viel um
ja,
Reflexe zum Beispiel.
Konzertspielen hat natürlich auch viel Körperliches, aber unfassbar anstrengend.
Ja, muss halt durchhalten erst.
aber quasi die Bewegung um des Bewegens Willens.
Okay.
Weißt du?
Dann wäre zum Beispiel Dart und Bogenschießen auch kein Sport.
Schon. Weil da geht es ja auch um die Bewegung an sich. Also in jeder Sportart geht es ja um eine bestimmte Abfolge oder eine bestimmt prägnante Art
okay.
von Bewegung.
Dann,
und beim Dart ist es halt die Pfeile in die Scheibe zu werfen.
Okay.
Oder beim Bowling die
dann
Kugel.
Nehmen wir Schießen.
Ist auch ein Sport.
Aber da ist ja richtig wenig Bewegung. Da ist ja sogar
nee,
noch weniger
geht,
Bewegung als
nein,
beim Computerspiel.
Nein, es geht nicht um die Menge an Bewegung, sondern es geht um die Abfolge an Bewegung, um des Bewegens Willens.
Aber das
quasi
ist ja bei Counter-Strike auch total gegeben.
Ja, also wenn du so tief reingehst, würdest du ja auch sagen, es ist bei einem Konzert gegeben oder, also weil man sich nie nicht bewegt quasi.
Nee, das, also das würde ich zum Beispiel nicht sagen.
Aber bei Counter-Strike ist doch viel mehr Taktik, Strategie, da passiert doch viel mehr im Kopf.
Ja, aber eben auch gut zielen können, Reflex haben, schnell reagieren können, sowas.
Ja, ja, total, das hilft dabei. Das hilft
so
bei vielem, aber das ist ja nicht das Hauptding.
Aber das ist halt auch wichtig.
Es ist also auch wichtig, ja, ja, total.
Aber Taktik und so spielt ja auch zum Beispiel bei Fußball eine Rolle.
Ja, aber da auch, ja dann, also da macht das ja quasi jemand anders für dich.
Was? Wieso? Die Leute auf dem Platz, die müssen doch genauso taktisch
ja
überlegen.
Ja, aber da macht ja, da legt ja der Coach vorher eine Taktik fest und sagt, wir spielen so und so, in dieser Situation macht ihr das, diese Aufstellung haben wir, diese taktische Überlegung macht ja wer anders, der keinen Sport macht.
Aber es gibt ja auch, bei Counter-Strike gibt es ja auch Coaches dafür. Also, was ich, wir drehen, also es geht halt nicht vorwärts, aber es ist halt ja so, worum es mir geht, ist, ich finde die Unterschiede gar nicht so eindeutig. Das ist das, was meine Meinung dazu mhm ist. So, mhm, ich finde.
Ja, bei mir ist es ja auch ein Gefühl, ich habe ja keine
ja
Wissenschaft da jetzt hinter.
Ja. Ja, du deswegen geht das auch nicht vorwärts, weil ich so, weil du sagst, du artikulierst dein Gefühl, du sagst, ne, das eine fühlt sich für mich wie Sport an, das andere fühlt sich für mich nicht wie Sport an und
ja,
ich sag die ganze Zeit, ja, warum und was ist der Zusammenhang und was ist die Struktur?
Ich habe ja schon, also es ist ja nicht nur ein Gefühl, für mich ist das ja was Logisches. Weißt du, für mich ist das eine Art Logik, die sich daraus erschließt, die nicht allgemeingültig ist, die keine Wissenschaft ist und kein Fakt ist.
Ja.
Aber es ist ja mehr als nur ein Gefühl. Also ich habe mir ja schon Gedanken gemacht.
Ja, ja, das
genau
will ich dir natürlich auch gar nicht absprechen.
Ja, dass ich quasi versucht habe, damit auszudrücken.
Ja. Ich wollte noch von dem Nerdflohmarkt erzählen.
Das war jetzt wirklich gar keine Überleitung.
Vorhin hatten wir einen echt schönen Punkt, wo ich so kurz davor war, eine Überleitung zu schaffen. Aber ich weiß es auch gar nicht mehr. Da ging es auch irgendwie um was verkaufen oder um das Wort Markt war gefallen an irgendeiner Stelle. Und dann dachte ich, ah, guck mal, das ist aber auch schon 10 Minuten her. So.
Ja. Ich möchte aber ganz kurz noch abschließen, also mir ist sehr wichtig zu sagen, dass das für mich aber keine Wertigkeit hat. Für mich sind das relativ wertfreie Kategorien.
Sport ist für mich Abfall.
Es ist mega krass beeindruckend, ein Sport krass, also egal was du krass gut kannst, es ist beeindruckend.
Ja.
So, und deshalb hat das für mich jetzt nicht, also nur, weil ich finde, dass Counter-Strike, also Computerspiele spielen kein Sport, das bedeutet das nicht, dass es für mich weniger wert ist als Sport.
Ja.
Ich finde sogar, also wenn ich jetzt meine persönliche Wertigkeit reinbringen darf, finde ich es krasser, bei Counter-Strike das alles zu vereinen, die Reflexe, ne, die Reflexe, die Bewegungsabläufe, die Taktik, die Konzentration, gut, das hast du bei vielen anderen natürlich auch, aber ich finde das halt unfassbar beeindruckend, vielleicht auch weil ich es nicht so gut kann.
Mhm.
Ne? Ich mache es ja auch sehr gerne, aber bin sehr schlecht da drin. Bin ich beeindruckender als Fußballprofi. Zumal ich auch noch finde, dass Fußballprofis massivst überbezahlt sind. Für das bisschen Pille kicken so. Boah, guck mal, jetzt Rage Quit in die andere Richtung. Das war mir noch wichtig zu sagen. Nur weil ich finde, dass das kein Sport ist, ist das nicht weniger beeindruckend oder weniger krass oder so.
Ja, vielleicht um da meinen Bogen auch noch zuzumachen an der Stelle, das alles ist super krass beeindruckend,
mhm,
völlig egal, was das ist und auch wie wir jetzt die Kategorien aufteilen und damit Leute super krass beeindruckend werden in dem, was sie tun, also ne, damit die super krass beeindruckend sein können, müssen die halt den ganzen Tag nichts anderes machen. Also
ja,
die müssen viele
arbeiten, ja,
Stunden Arbeit da reinstecken und das gilt für alle Sachen.
Ja.
Das gilt für alle Sachen. Deswegen wundert mich das gar nicht, wenn mir irgendjemand davon erzählt, dass irgendjemand bei einer Tätigkeit, was auch immer das jetzt sei, den ganzen Tag damit zugebracht hat. Und dafür musst du ja nicht mal professionelle Ambitionen in dem Bereich haben, so, damit du damit den ganzen Tag zubringen kannst. Mhm. Leute sind manchmal locked in bei Sachen.
Ja.
Und deswegen ist mein Gefühl, wenn mir jemand erzählt, so, boah, ich habe den ganzen Tag nur das gemacht, denke ich so, ja geil, ich kenne das.
Mhm.
Ich weiß, wie das ist, wenn man bei irgendwas so tief da drin vergraben ist. Wenn du setzt dich so morgens an die Sache dran, machst und machst und machst und guckst hoch und sind 10 Stunden rum.
Mhm.
Denkst, krass, ich habe jetzt 10 Stunden lang nur diese eine Sache gemacht. Da erkenne ich dann irgendwie, erkenne ich einen verwandten Geist. Und dann höre ich nicht so genau darauf, was ist das jetzt konkret und habe ich das schon mal gehört, ob da jemand den ganzen Tag mit zugebracht hat, sondern sehe halt den gemeinsamen menschlichen Aspekt.
Mhm. Dabei fällt mir total auf, die Freundin, die das zu mir gesagt hat, die kennt das auch gar nicht. Die ist nicht den ganzen Tag
mit irgendwas zugegangen.
Dafür ist die viel zu
breit aufgestellt.
Ja, genau. Und dann ist mir was aufgefallen, wo ich das schon mal hatte, dass ich gesagt, das hast du den ganzen Tag gemacht. Und zwar, als ich nämlich noch nicht gestrickt und gehäkelt habe und dann eine Freundin gesagt hat, boah, ich habe gestern, mir tun total die Finger weh, ich habe den ganzen Tag nur gestrickt.
Ja.
Also, den ganzen Tag hast du gestrickt?
Ja.
Weil ich auch eigentlich ein Mensch bin, die das nicht so kennt, so locked in zu sein.
Ja.
Vor allem, was man daran merkt, dass, wenn man jetzt sich vorstellt, ich habe den ganzen Tag Slay the Spire gespielt,
ja,
dann ist nach meiner Vorstellung so ein ganzer Tag hat mindestens 8 Arbeitsstunden.
Ja.
Ne? Das ist so, das ist das Minimum, wenn man sagt, ich habe das den ganzen Tag gemacht.
Ja.
Bei mir, wie viel hatte ich dann runter? 4 Stunden. Das war für mich der ganze Tag.
Du hast 4 Stunden gespielt und dann gesagt,
das war der ganze Tag. Weil das halt schon viel mehr Zeit ist, als ich sonst quasi jetzt abseits von Arbeiten, aber auch bei Arbeiten mache ich ja nicht 8 Stunden die ganze Zeit das Gleiche.
Ja.
Viel mehr Zeit, als ich sonst mit einer Sache verbringe. Und deswegen war ich krass, ich habe das den ganzen Tag gemacht, weil ich es 4 Stunden lang gemacht habe.
Ja, es fühlte sich an wie den ganzen Tag.
Genau, fühlte sich an wie, ich habe den ganzen Tag nichts anderes
gemessen gemacht. Daran, wie viel Zeit du sonst damit verbringst. Ja. Ja, bei mir, also 10 Stunden kann ich schon.
Ja, weiß ich.
Ich habe jetzt so bei den ganzen Mittelalter-Rap-Sachen zuletzt habe ich jetzt zum Beispiel auch 10 Stunden lang einfach nur Instrumente hin und her geschoben am Computer.
Und das ist ja dann auch.
Oder ein bisschen Halt drauf gemacht, wieder weggenommen.
Ja. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du hast ja dann kein Hungergefühl, trinkst wahrscheinlich zu wenig.
Oh, Jesus Christ, ich vergesse alles. Ja.
Schon allein deswegen kann ich nicht 10 Stunden ohne Pause irgendwas machen, weil ich muss ständig pullern, dann habe ich Durst, dann habe ich Hunger, dann will ich mal einen Snack, dann will ich mal woanders sitzen.
Ja, alles
schon,
nicht.
Genau, ja. Nee. Schon allein
existiert
deswegen,
alles nicht.
Exakt.
Das Ding ist, das existiert halt schon, dein Körper ist dann auch die ganze Zeit so piep, 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 aber das ist halt nicht so wichtig wie das, was du da gerade machst. Das ist halt, diese Sachen sind da, aber die werden so ganz weit in den Hintergrund gedrückt. Mhm. So, und so auch teilweise so weit, dass es dir dann auch nicht mehr auffällt. So. Mhm. Aber die Sachen sind ja da. Also du hältst ja trotzdem quasi aktiv ein oder hast aktiv Hunger und so. Aber das ist halt so die Kiste, die Priorisierung von dem, welcher Reiz ist jetzt wichtig, ist halt nicht
verschoben.
So, ist halt verschoben, es funktioniert halt anders. Und deswegen geht das so alles nach hinten. Manchmal treffe ich auch aktiv die Entscheidung, boah, ich muss gerade mega dringend aufs Klo oder boah, ich habe so Hunger, ich habe das Gefühl, ich falle gleich um, weil ich so Hunger habe, aber nee, ich will lieber noch ein bisschen.
Ja.
Da kommt dir das wie so eine Vernunftentscheidung vor. Du hast dich dazu entschlossen.
Mhm.
Und ich habe, was ich für mich mache zum Beispiel, ist, ich baue mir immer mehr so Leitplanken, die, wenn sowas passiert, wo ich dann dagegen dötze und dann abpralle wieder in die richtige Richtung. So zum Beispiel halt zu sagen, nee, aufs Klo gehen ist eine der Top-Prioritäten in meinem Leben.
Bitte.
So, das halt so klar zu haben oder regelmäßig zu essen hat eine ziemlich hohe Priorität. Das kann man manchmal dran geben, wenn man irgendwie einen stressigen Tag hat und das nicht allzu häufig vorkommt, okay. Aber eigentlich hat das eine ziemlich hohe Priorität. Mhm. Also wirklich bewusst aktiv dagegen zu setzen oder halt im Vornherein schon Sachen zu sagen. Was ich zum Beispiel auch manchmal mache, ist, dann habe ich so super soziale Phasen, da treffe ich mich jeden Tag mit irgendwem. Mhm. Und da mache ich zum Beispiel eine Leitplanke, dass ich mir vorher sage, okay, maximal zweimal pro Woche treffe ich mich mit irgendjemandem. Mhm. Und es muss auch immer mindestens einen Tag pro Woche Zeit für mich sein. Ja. Und jetzt merke ich gerade so, boah, mit einem Tag kommen wir da nicht aus, ey, da müssen noch ein paar mehr Tage rein. Das ist so das Ding.
Ich verstehe das nicht. Also klar, verstehe ich das nicht, ist ja irgendwie logisch, ne? Aber so dieses, also stell dir vor, du bist an der Sache total drin. Also auch so, ne, ich versuche mir das so vorzustellen mit, ich spiele da jetzt so richtig intensiv Slay the Spire.
Ja.
Aber da passiert ja exakt gar nichts, wenn ich 30 Sekunden zur Toilette gehe. Also ich stehe auf, ich gehe 30 Sekunden zur Toilette und kann exakt an dem Punkt weitermachen, wo ich aufgehört habe.
Total.
Da passiert ja nichts, wenn ich auf Klo gehe.
Weil der Übergang für dich nicht so krass ist. Aber wenn du halt da sitzt und denkst, ich muss mich jetzt da rausnehmen, um da hinzugehen und das zu machen und dann wieder herzukommen und dann muss ich erstmal wieder reinkommen und du denkst, aber ich könnte stattdessen auch in diesem Flow-Zustand bleiben, in dem Fokus bleiben, ist das halt schwierig. Und zur Illustration, wie das mit den Übergängen ist, ich finde das gerade mega spannend.
Ich auch, total.
Ich habe mich lange gewundert, warum ich unter der Dusche immer die schlimmsten Horrorvorstellungen habe. Also die schlimmsten Anxiety-Sachen kommen eigentlich immer unter der Dusche. So, klar, da hast du ja ein bisschen Zeit, dir da Gedanken zu machen.
Ja, ja.
Aber Duschen ist so ein krasser Übergang. So, du musst da rein, du bist nass, es hat eine andere Temperatur, es sind die ganze Zeit ganz viele kleine Angriffe auf dich, so jeder einzelne Tropfen prügelt so auf dich ein und so. Die Luftfeuchtigkeit ändert sich, das ganze Raumklima wandelt sich, das ist so ein krasser Übergang und vor allem, dann bist du da ja auch nur so, ich weiß, also bei mir dauert das so 5 bis 10 Minuten, tendenziell eher 10. Und dann musst du ja schon wieder da raus. Du bist ja dann nicht 2-3 Stunden da drin, sodass sich das lohnt, diesen Übergang zu machen.
Ja,
du bist nur mega kurz da drin und musst dann wieder raus.
Ja.
Und dann ist auch sofort wieder andere Temperatur, andere Feuchtigkeitsverhältnisse und so. Und dann musst du die noch irgendwie abrubbeln mit dem Handtuch und so. Also das ist so viel, klar, dass mein Gehirn dann ausrastet und sagt, hallo, hier läuft was nicht schief. Wir gucken jetzt, wir überlegen jetzt alles, was jemals schief laufen könnte. Dann wird das, was gerade schief läuft, dabei sein. So.
Entschuldigung, dass ich so lache, aber das
ja, ich hab's ja auch lustig formuliert.
Ja,
ich kann dir nicht einen Vorwurf dafür machen, wenn ich was lustig formuliere und du dann darüber lachst.
Aber das ist so, also weil so mein Gehirn denkt so, sei doch froh, dass es nur 10 Minuten dauert und nicht 2 bis 3 Stunden. Also wenn ich mir das so vorstelle, ne? Also wenn Duschen für mich so, ich gehe da jetzt rein und da sind jetzt 1000 kleine Bombenschläge, die auf mich einprasseln und alles wird irgendwie anders und heiß und Luftfeuchtigkeit
oder
und
kalt.
So. Genau, oder kalt, was auch immer. Und dann das 2 Stunden aushalten ist doch viel anstrengender als 5 Minuten rein und wieder raus. Oder?
Die Sache an sich mit dem Duschen ist eine sensorische Herausforderung. Es haben auch viele neurodivergente Menschen damit strugglen.
Ja, ja, total.
So.
Mega nachvollziehbar.
Das ist gar nicht der Punkt. Ich versuche das gerade so ein bisschen aufzudröseln. Geht mir jetzt gar nicht darum, ob das nachvollziehbar ist oder nicht, sondern ich versuche dir das so ein bisschen zu illustrieren, damit du verstehen kannst, besser, wo die Problematik liegt. Mhm. Ne?
Ich habe einen Guess.
Bitte, finde ich spannend.
Das quasi gar nicht, die 1000 Bombenschläge, die sind in den ersten paar Minuten sind die krass, aber man könnte sich daran gewöhnen. Aber das quasi das, was anstrengend ist, die Veränderung der Situation. Und
genau.
Die passiert ja in kurzer Zeit dann zweimal.
Exakt.
weil du dann ja auch wieder raus musst. Also das Rausgehen ist dann gar nicht die Erleichterung von, ich bin jetzt weg aus der Situation, sondern
scheiße, es wird jetzt wieder anders.
Ich muss mich wieder neu drauf einstellen. Und das in so kurzer Zeit ist viel zu viel Aufwand.
Genau. Und das mit die 1000 kleinen Bombeneinschläge und die sensorische Herausforderung des Duschens an sich ist ja auch da, weshalb ja dann auch die Anxiety-Gedanken dann weggehen nach einer Weile, wenn ich da raus bin.
Ja.
So, aber ich weiß, das wird dir ja bei mir auch mal aufgefallen sein und das ist was, was auch viele gerade, speziell autistische Menschen, gut können, ist ja Scheiße aushalten.
Ja. Wirklich mit einer Resilienz, die beeindruckend ist.
Wenn man irgendwie mal spitz gekriegt hat, oh, das ist Kacke, anscheinend muss das wohl Kacke sein. dann ist die Welt in Ordnung, dann halten wir das einfach aus.
Deswegen seid ihr so krank unsichtbar.
Ja klar, weil wir das dann halt einfach aushalten.
Anstatt halt zu sagen, meine Güte, Leute, guck mal hin, was das für eine üble Scheiße ist.
Ja, das ist so ein bisschen, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, da machen wir jetzt eine ganz andere Dose Würmer auf, weil das machen die Leute ja. Alle autistischen Menschen machen das, zumindest zu Beginn ihres Lebens. Viele hören dann irgendwann auf damit, viele hören auch gar nicht auf damit, aber sie weisen immer drauf hin, Busfahren ist scheiße. Draußen ist alles nur laut, die Sonne ist zu hell, die Autos sind scheiße, es riecht komisch, da sind so viele andere Menschen, Supermarkt ist kacke, du sagst das so häufig und selbst nonverbal, also Leute, die nonverbal sind, kommunizieren das.
Ja, ja.
So, das ultimative Kommunikationsmittel ist schlussendlich der Meltdown oder der Shutdown, wo dein ganzes Wesen deinem Umfeld mitteilt, das, was hier passiert, tut mir nicht gut. Und was du aber als Feedback auf deine Kommunikation bekommst, ist, das ist nicht nachvollziehbar, du stellst dich an, das ist doch nicht so schlimm. Also dir wird nur erzählt, das ist Quatsch.
Ja.
Und wenn dir das lang genug erzählt wird, hörst du irgendwann auf, das zu kommunizieren.
Ja,
du hörst irgendwann auf zu sagen, hey, das belastet mich, wenn du eh nur zu hören bekommst, das ergibt gar keinen Sinn, stell dich mal nicht so an. Das ist ja wohl voll die Kleinigkeit, weil das halt für die Leute kein Problem ist, für sie selber.
Ja, und das ist ja das Perfide daran, weil es ist zwar für die Leute eine Kleinigkeit, das ist ja wahr, aber es ist trotzdem scheiße. Also das, worauf gezeigt wird, das, was du gerade gesagt hast, es riecht komisch, es sind viel zu viele Autos, die Sonne ist zu hell. Die Sonne ist zu hell, da würde ich dir wirklich ungefragt 100% zustimmen.
Gerade aktuell
und gerade auch, wenn ich Migräne habe und so. Aber diese Sachen, die sind ja scheiße. Die sind vielleicht nicht so schlimm. Also ich finde das nicht so, mein Gehirn filtert das ja.
Ja,
dann.
Du nimmst es dann gar nicht wahr.
Zumindest in erster Instanz. Also mein Gehirn hat ja auch auf eine andere Art und Weise eine Reizfilterschwäche. Ne? Da kommt ja jedes Geräusch und sowas alles an und das äußert sich dann in Migräne. Aber ich kriege das hin, dadurch, dass ich eben kein autistisches Gehirn habe oder jedenfalls kein neurodivergentes Gehirn. Ich kann den Lärm ja dann ausblenden.
Ja.
Aber wenn er mir auffällt, finde ich ihn ja auch scheiße.
Genau.
Und das ist das Perfide daran, dann zu sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an, bei einer Sache, die aber eigentlich scheiße ist, die du halt nur relativ gut ausfiltern kannst, ist halt einfach, das ist scheiße.
Ja, das hat natürlich auch, also da hast du erstmal recht, und das hat natürlich auch so ein bisschen was mit einer gewissen Anpassungsfähigkeit zu tun. So, das ist dann so, das, was neurotypische Menschen häufig haben, dieses so, das ist ja dann scheiße, aber so ist es halt und dann ist es halt auch in Ordnung. So, dann ist es zumindest keine Belastung mehr.
Ja.
Was, und jetzt sagt man, könnte man natürlich sagen, ja, aber hey, Jan-Philipp, du hast doch gesagt, autistische Menschen oder neurodivergente Menschen sind ganz toll darin, Scheiße auszuhalten. Ist das nicht das Gleiche? Nee, ist es nicht, weil es ist dann nie in Ordnung.
Ja.
Es ist jedes Mal eine Belastung.
Ja, es ist was anderes, Scheiße auszuhalten und Scheiße als Scheiße zu identifizieren zu können, aber sie dann zu akzeptieren.
Ja, es ist halt so, nehmen wir Straßenlärm. Ja. Leute beschweren sich ja gerne und viel über Straßenlärm und Straßenlärm ist ja auch an sich eine Kacksache.
Ja.
So. Und was dann passiert, wenn sich neurotypische Menschen über Straßenlärm beschweren, ist, dann ist das in dem Moment, wo es ihnen dann auffällt und sie sich darüber beschweren, ist das in dem Moment eine Belastung. Und dann, sobald es irgendwie weitergeht, sobald sie dann das, sie stehen auf der Straße und das Gesprächsthema kommt in eine andere Richtung, hört das auf, eine Belastung zu sein. Ja. Und es ist okay. Es ist dann so, als wäre es nicht da. Das Gehirn filtert das raus und das ist in Ordnung. Und wenn man sowieso irgendwie was anderes zu tun hat, ne, dann taucht der Gedanke gar nicht auf und dann ist es in Ordnung. Was für autistische Menschen passiert, es ist die ganze Zeit da. Es ist die ganze Zeit jemand, der dir mit so einem Hammer auf den Kopf schlägt und sagt, Straßenlärm. Und was du machst, ist, du hältst das einfach aus. Ja. Du stehst, also es ist so, als wenn du verprügelt wirst und sagst so, ja, das ist jetzt das, was mir passiert.
Ja.
Das ist jetzt mein Leben.
Das ist scheiße, aber ich muss da wohl durch.
Ja, und es bleibt die ganze Zeit eine Belastung. Und du wirst einfach nur, also ich zumindest bin einfach nur sehr gut da drin geworden, das alles durchzuhalten.
Mhm.
Und das alles so Schläge einzustecken, bis du dann wieder in ein kontrolliertes Umfeld kommst, meistens bei dir zu Hause. Und dann halt sagen kannst so, ja, jetzt ist vorbei zum Glück. Jetzt ist der Belastungsfaktor abgestellt.
Mhm.
Deswegen ist auch aus meiner Perspektive, liegt das Problem bei allen anderen.
Mhm. Ja, und also diese Menschen, die dann sagen, stell dich mal nicht so an, die sagen ja dann auch, ja, aber was sollen wir denn machen? Alle Autos jetzt abschaffen oder was? Wo man so denkt, nein, das hat ja gar keiner gesagt, das hat auch keiner verlangt, sondern vielleicht reicht erstmal im ersten Schritt die Anerkennung davon, dass das wohl ziemlich scheiße ist.
Ich sag, das wäre schon mal schön.
Genau.
Das wäre schon einfach schön, das schon mal zu bekommen.
Ohne, dass man zu hören kriegt, stell dich nicht so an und ja, was sollen wir denn jetzt machen, alle Autos abschaffen oder was?
Ja.
Mag ja stimmen, ist scheiße, aber was soll ich machen? Ja, du sollst gar nichts machen, außer sagen, stimmt. Ist wirklich richtig scheiße.
Mhm.
Mann, und wenn ich dich gern hab, dann möchte ich vielleicht noch dafür sorgen, dass du dem vielleicht nicht so lange ausgesetzt bist oder dass wir etwas anders planen, damit, guck mal, wie bestellt, ne?
Ja.
Kommt da der Straßenlärm angerollt.
Ja. Krankenwagen fährt vorbei oder Feuerwehr oder sowas.
Ja,
könnt ihr wahrscheinlich gar nicht hören.
Halt so, dass es dir damit maximal gut geht. Weil, wenn es für mich doch egal ist, also wenn ich dieser Arschmensch bin, der sagt, stell dich nicht so an und was soll ich jetzt machen, alle Autos abschaffen oder was, habe ich ja offensichtlich kein Problem damit. Das heißt, ich kann ja wohl auch, keine Ahnung, alleine durch den Straßenlärm, weil mich stört es ja nicht, oder einen anderen Weg gehen, weil ob wir jetzt durch den Wald oder durch die Straße gehen, ist für mich doch ganz egal. Warum sträube ich mich dann? Also nicht ich, ne, aber so dieser Mensch, der das dann so sagen würde.
Ja, weil die Leute das halt schon als Kritik auch an sich irgendwie, die können das dann nur schwer von sich selber trennen.
Mm.
Ne? Du sagst, der Straßenlärm ist eine Belastung für mich und eine andere Person sagt im Prinzip, ja, aber ich kann ja nichts dafür. Wieso machst du mir jetzt einen Vorwurf?
Ja.
Und du stehst daneben, bist komplett verwirrt, weil du das ja gar nicht gemacht hast. Aber die Person, die andere Person kann das nicht von sich trennen. Das ist so, das taucht ja bei ganz vielen Sachen auf. Ne? Wenn irgendwo ein Mann einen anderen Mann küsst, das hat ja mit dir gar nichts zu tun. So, aber wenn du das irgendwie doof findest, dann hat das schon was mit dir zu tun. Dann kannst du es halt nicht mehr von dir trennen. Und das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Die Leute hören dann ja, du hast was falsch gemacht.
Ja.
Und was überhaupt nicht artikuliert wurde. So,
auch ein beliebtes Beziehungsmuster, ne?
Total.
Ja,
total. Und weißt du, was ich schräg daran finde, ist so, da habe ich letztens einen TikTok, oder bei Instagram, aber ist vollkommen egal, so ein kurzformatiges Video zugesehen, dass jemand, es geht um die Situation, wenn autistische Menschen fragen, warum machst du das so?
Ja.
Dann haben die ein Interesse daran, zu erfahren, warum du das machst. Gibt es irgendwas, was ich als autistische Person nicht sehe, was ich nicht gelernt habe, was ich noch nicht weiß, was du aber weißt, weswegen du das was deine Methode effizienter ist oder angenehmer oder was auch immer. Es gibt, man geht davon aus, du machst das wohl aus einem bestimmten Grund, das wird irgendeinen Vorteil für dich haben. Vielleicht kann ich diesen Vorteil ja auch haben, vielleicht kannst du mir das sogar beibringen, das wäre ja cool. Das
ist ein sehr aufrichtiges, also ein sehr wörtliches.
Warum machst du das? Und was neurotypische Menschen häufig meinen, gerade in einem beruflichen Kontext, wenn sie jemanden fragen, warum machst du das so, bedeutet das, du machst es nicht richtig.
Ja.
Ich finde das nicht gut, wie du das machst.
Ja.
Du sollst das anders machen. Und weil es sozial nicht akzeptabel ist, das so auszudrücken, ergießt sich das dann in, warum machst du das so?
Mhm.
Und das ist ja, da ist viel verschleierte Kommunikation, da ist viel ein eigentliches Gefühl, was nicht ausgedrückt wird, was gar nicht kommuniziert wird, was nur unterschwellig mitgegeben wird und wo auch sofort natürlich ein Konflikt entsteht. Die andere Person ist dann dabei, muss sich dann natürlich irgendwie rechtfertigen. Oder die andere Person erklärt einfach nur, warum sie das macht und was die Vorteile sind. Und die andere ist, die Person ist dann, du, immer hast du Ausreden oder sowas.
Ja.
Ne?
Oh ja, oh Gott.
Und
ja, ja.
Jetzt nehmen wir mal die Labels neurotypisch und neurodivergent weg davon. Welche Person hat eine gestörte Kommunikation?
Ja, natürlich. Natürlich. Und das ist ja, das wollte ich ja gerade damit ausdrücken. Ihr habt ja recht. Weißt du, wie ich meine? Der Straßenlärm ist beschissen.
Ja.
Das Gedudel im Supermarkt ist nervig. Es ist ja wahr. Es ist eine total gestörte Kommunikation, Sachen so auszudrücken. Ja, warum machst du das jetzt so?
Ja.
Und damit eigentlich zu meinen, du machst das total dumm, du kleiner Hurensohn.
Ja. Oder mir gefällt das nicht, wie du das machst. Das ist ja vielleicht so sogar ehrlicher.
Ja, total. Es ist ja total wahr. Es ist total wahr.
Ja.
Und das macht es, würde ich jetzt mal schätzen, wäre jetzt meine Frage an dich, maximal viel frustrierender. Und ich glaube, man muss da halt so, ich musste da gerade so dran denken, an so eine Situation, wo ich so gedacht habe, ich call das jetzt einfach out. Mhm. Da hat der Mann, der manchmal bei mir wohnt, ja, der hat gesagt, ich habe hier ganz viele Schuhe weggeräumt, ne?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, so, mein Gehirn, brutzel, brutzel, brutzel in alle Richtungen.
Was will der mir damit
genau.
sagen eigentlich?
Was will der mir damit sagen eigentlich? Und dann bin ich dazu übergegangen, also es war dann auch so kurz Stille, weil ich wirklich halt am Denken war, bin dann dazu übergegangen und gedacht, nee, du gehst da jetzt nicht, du riechst das jetzt nicht passiv-aggressiv, du riechst das jetzt aber auch nicht wörtlich, sondern du callst das jetzt out. Dann habe ich gesagt, was war das jetzt? Also, ne, also relativ wertfrei gesagt, was war das jetzt?
Was möchtest du mir mitteilen?
Genau. Meinst du, war das ein passiv-aggressiver Hinweis von stell deine Schuhe ins Regal?
Ja.
Oder war das eine Präsentation von guck mal, ich habe meine Schuhe weggeräumt, ich wünsche mir, dass dir das auffällt und du das lobst, genau. Ja. Oder war das was ich jetzt hier irgendwie gar nicht bedenke?
Ja, wolltest du mir einfach nur eine reine Sachinformation mitgeben?
Ja.
Was hast du heute gemacht? Ich habe die Schuhe hier weggeräumt.
Ja.
So.
Ja.
Und? Was hat er gesagt?
Ja. Total. Das war total passiv-aggressiv. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur sagen, mich haben genervt, dass deine Schuhe hier im Weg standen. Ich gesagt.
Und dann hast du gesagt, fairer Punkt.
Genau, habe ich gesagt, stimmt. Ja, habe ich nicht
werde
weggeräumt.
Werde ich in Zukunft darauf achten?
Genau, ich räume sie sofort in den Schrank rein. Ja. Hat er gesagt, brauchst du nicht, habe ich schon gemacht.
Ja.
Habe ich gesagt, vielen Dank.
Und dann habt ihr wahrscheinlich euch mehrere Stunden Streit erspart an der Stelle.
Exaktamente.
So. Und das ist, ich kann natürlich, ne, ich bin nicht der Papst des Autismus und auch nicht der Martin Luther des ADHSs.
Nee, aber du bist schon so der Botschafter.
Nö.
Schon.
Ich rede halt darüber.
Ja.
So, aber das macht mich ja noch nicht ein Botschafter. Weißt du, das ist mir ein wichtiger Unterschied jetzt an der Stelle. Deswegen lass mich da kurz einmal reingehen, auch wenn du das vielleicht ein bisschen ironisch gesagt hast. Aber lass mich da kurz einmal reingehen. Ein Botschafter ist ja offiziell beauftragt. Der hat ja eine, zumindest um eine Ecke eine demokratische Legitimierung, in dem er halt bestimmt wurde von Leuten, die demokratisch gewählt wurden. Niemand hat gesagt, Jan-Philipp, zieh los. Das habe ich ganz alleine entschieden. Ja. Ich bin so eine Art diktatorischer Botschafter. Ich habe mich selber dazu bestimmt. Und deswegen.
So, sorry, ich habe nicht bedacht, dass das ein echter Beruf ist. Ich habe gedacht, Botschafter im Sinne von, ich habe eine Botschaft,
ach so,
die ich bestimmt für viele in Stellvertretung übermitteln kann und das gerne tue und damit vielen Leuten einen Gefallen tue.
Weißt
so
du,
war
ich,
mein.
Ich
und
denk,
so kann jeder ein Botschafter für irgendwas sein.
Natürlich, absolut.
Genau. Ja.
Ist ja auch so, sorry, wie das dann häufig benutzt wird. So.
Ja.
Mir ist halt wichtig, dass ich nicht für andere sprechen kann, beauftragt würde und auch nicht für andere sprechen will, ein Stück weit. So, es ist total geil, wenn sich Leute damit identifizieren können, was ich sage, oder sagen, das, wie du das sagst oder was du gesagt hast, das hat mir geholfen, anderen zu vermitteln, wie es mir geht, oder Leute, die sagen, hey, das, was du gesagt hast, hat mir geholfen, andere zu verstehen.
Das passiert ja auch oft, muss man sagen.
Ich finde das auch total geil und das ist auch total wichtig, aber das entscheide nicht ich. Das entscheiden die anderen Leute.
Das entscheiden die anderen, vollkommen korrekt.
Das entscheiden die anderen Leute. So, ne? Also deswegen, ich sehe mich halt nur als Botschafter. Ich rede einfach nur über meinen Scheiß und hoffe dann richtig doll, dass andere Leute davon profitieren können.
Ja.
Und das ist alles, was man machen kann. Alles andere ist irgendwie, wird schnell komisch.
Ja.
Und deswegen sage ich, für mich ist das, was du gerade beschrieben hast, ein unerschöpflicher Quell an Frustration und an Verzweiflung und auch an Einsamkeit, um ganz ehrlich zu sein. Weil das ist natürlich das, was du dann auch längst nicht bei allen Dingen, aber hin und wieder bekommst du dann mal mit, dass wenn dann Leute so direkte Kommunikation bemühen, nicht sofort irgendwie was reininterpretieren oder das so machen, wie autistische Leute das machen, dann oder merken, also vielleicht machen wir im Supermarkt doch mal die Musik aus und irgendwie geht's allen auf einmal ein klitzekleines Stück besser, dass du dann, das ist halt, also es ist schön, dass das funktioniert, aber es ist halt so, warum müsst ihr mich aber vorher erstmal abwerten? Wieso muss vorher erstmal gesagt werden, nee, du bist scheiße, dann machen wir es heimlich doch und dann sehen wir, es funktioniert und dann kommt nicht mal ein Dankeschön. Ja, also nicht, dass man, nicht, dass mir das zustehen würde oder dass irgendeinem neurodivergenten Mensch zustehen würde, aber es ist so.
Die Abwertung muss nicht sein.
Es würde schon reichen, das nicht abzuwerten. Und es wäre halt auch mal schön, Anerkennung zu erfahren dafür, dass wir Schwierigkeiten mit Sachen haben. Und dass, auch wenn das vielleicht nicht nachvollziehbar ist oder wenn es nachvollziehbar, aber nicht nachfühlbar ist, wenn man das nicht selber nachempfinden kann, selber nicht erlebt hat, dass es trotzdem legitim ist. Und lustiger, da sind wir, das ist ja was, diese Sätze, die hörst du ja auch von anderen Leuten. Die hörst du ja von allen Menschen, die irgendwie randständig sind in irgendeiner Art und Weise. So, es wäre mal schön, wenn das mal irgendwie anerkannt werden würde. Und das ist halt, also ne, da zeigt sich dann, da deutet sich der Schatten des strukturellen Problems dahinter an.
Oh ja.
Sozusagen. Und es ist nicht leicht, auch deswegen nicht, weil die Lösung für die Schwierigkeiten, die ich habe, zum Beispiel in der Kommunikation, das Beispiel, was du gerade reingebracht hast mit den Schuhen zum Beispiel, die Lösung dafür, dass es einen Clash gibt zwischen der Art und Weise, wie ich kommuniziere und der Art und Weise, wie neurotypische Menschen kommunizieren, die machen dann die Feststellung, oh, direkte Kommunikation hilft auch uns, das ist ja cool.
Das nehmen wir.
Aber die Lösung ist dann niemals, also es scheint nicht oft zu sein, dass die Lösung dann ist, dass neurotypische Menschen an ihrer Kommunikation arbeiten, sondern die Lösung ist immer, ich kann mich ja nur selber bewegen. Ich habe nur Kontrolle über mich. Deswegen muss ich jetzt lernen, wie ich auf neurotypische Art und Weise kommunizieren kann, das besser ausdrücken kann, mich verständlicher machen kann, um den anderen Menschen die Chance zu geben, besser zu verstehen, damit unsere Kommunikation, unser Miteinander besser funktioniert. Und das ist so, wie viele Ebenen unfair soll es eigentlich werden? Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht nur, dass das auch für andere ein Problem ist, nicht nur, dass die dann auch mal feststellen, ey, wenn man das anders macht, funktioniert das besser für uns, funktioniert das auch für uns besser, sondern zusätzlich auch noch, dann ist nicht der Schluss daraus, oh, dann ist das wohl nicht so gut, wie das da gemacht wird auf neurotypischer Seite. Nein, der Schluss ist immer, ich bin die einzelne Person, ich habe nur Kontrolle über mich selber. Und das ist jetzt gar nicht mal so, das liegt nicht so sehr in der Gesellschaft als in meinem Zusammenspiel mit der Gesellschaft, weißt du? Das ist ja nicht so, dass sich dann alle neurotypischen Leute zusammenschließen und dann im Rat beratschlagen, gut, dann machen wir das jetzt nicht anders, um Jan Philipp zu ärgern, sondern das ist ja dann das, wenn ich dann in der Förderung oder in Therapie sitze und dann mein Leid klage, wieso machen die das denn nicht anders? Die wissen ja doch sogar oder leben sogar selber teilweise, dass es besser funktionieren würde, wenn sie es auf meine Art und Weise machen. So ist immer das, was ich zu hören bekomme, ja, aber Jan Philipp, du kannst dich nur selber bewegen. Also es ist ja auch so ein Therapeutinnensatz.
Ja, ja, klar, es ist ja auch.
Man hat nur Kontrolle über sich selber.
Ja, genau. Also das gilt ja ein bisschen für alle Menschen dann. Was es ja aber nicht besser macht. Also Das bedeutet ja nicht, dass das dann dadurch schlau ist oder so, ne? Also das ist ja genau diese Logik von, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann es ja nicht ändern. Ja, okay, das ist wahr. Du kannst das jetzt nicht ändern.
Kannst was an dir ändern oder deinen Umgang
damit. Ja, darauf will ich gar nicht hinaus. Sondern es ist halt, ja, okay, ich kann das jetzt nicht ändern. Die Situation ist vielleicht, wie sie ist. Die Sonne scheint halt so hell. Daran kann ich nichts ändern. Aber ich kann ja wohl sehen, dass das scheiße ist. Also ich checke nicht die Reaktion dann von, ich kann es halt nicht ändern. So.
Ja.
Deshalb bleibt einem auch ja nichts irgendwie anderes übrig, als zu sagen, okay, dann muss ich jetzt irgendwie mich ändern oder, also jetzt nicht mich ändern, aber so meinen Weg finden, wie ich damit klarkomme, dass jemand halt sagt, ja, was soll ich machen, ich kann es jetzt nicht ändern.
Ja.
Ne? Und das ist halt, stelle ich mir vor, unfassbar frustrierend.
Ja, auf vielen Ebenen. Und
total. Und ganz kurz, da fällt mir, ist mir noch eine Sache dazu eingefallen, weil du sagst so, ne, da ist es sowas, was man outcallt, wo man sagt, so bei euch, die Kommunikation, die läuft doch mies. Ne, also muss man jetzt nicht sagen, alle neurotypischen Menschen kommunizieren mies, ne, aber ein Großteil. Es gibt ja auch Leute, die sich da durchaus Mühe geben, aber darum geht's ja gar nicht. Hier ist eine Lösung, wie man das besser macht oder hier, so machen wir das. Und dann dauert das und dann kommt das aber auch bei denen an. Da habe ich nämlich so ein ganz tolles Video gesehen von einer Influencerin mit Behinderung, die sitzt im Rollstuhl und die hat gesagt, so, ich zeige euch jetzt mal hier die ganzen Erfindungen, die eigentlich für Menschen mit Behinderung gemacht wurden und die dann die Gesellschaft übernommen hat, weil die halt einfach mega praktisch und viel besser sind.
Ja.
Angefangen mit dem abgesenkten Bordstein.
Ja.
Ursprünglich damit Rollstuhlfahrer halt von der Bordsteinkante runterkommen. Ja, ja, wer benutzt das natürlich? Leute mit Koffern, Leute mit Kinderwägen.
Leute mit Autos.
Leute mit Autos, abgesenkte Bordsteine, so elektrische Schiebetüren. Die wurden auch erfunden wegen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Jetzt gibt's sie überall, weil mega praktisch für einen Supermarkt. Da musst du nicht ständig die Tür anfassen, nicht aufmachen und so.
Ja.
Im Krankenhaus mit den ganzen Keimen. Super sinnvoll.
Ja.
Und so hat sie ganz viele Sachen aufgezählt, die so für Menschen mit Behinderung quasi irgendwo eingesetzt wurden, wo dann alle geguckt haben, gesagt haben, Moment mal, das ist ja viel geiler. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, und ich glaube, es wird aber nicht passieren, dass das mit Kommunikation auch der Fall ist. Weil Menschen wollen auch passiv-aggressiv sein.
Und es ist ja auch in Ordnung, manchmal passiv-aggressiv zu sein.
Total.
Das ist ja auch manchmal okay, dass man jetzt nicht jeden Konflikt und jedes einzelne Gefühl komplett ausdiskutieren muss. Manche Sachen, man darf auch mal was aushalten und man darf auch mal runterschlucken, solange es dann halt wirklich in Ordnung ist. Solange es dir dann wirklich okay geht und das dann nicht in dir schwelt und du weißt nicht, was du damit machen sollst und das Einzige, was passiert, ist, dass du Jahre später ein Magengeschwür bekommst und nicht weißt, wo das herkommt, weil du die ganze Zeit nur runterschluckst. So. Aber weißt du, was du gerade gesagt hast, voll viele Sachen benutzen wir alle, die eigentlich als inklusive Maßnahmen gedacht waren. Und dann hörst du aber so aktuell so, ja, bauliche Veränderungen am Gebäude, das ist unzumutbar als inklusive, das können, also das muss niemand mehr machen. So, also so eine Rampe bauen oder sowas, das ist nicht, also wir nehmen uns alle die Möglichkeit weg, dass es geiler sein könnte, weil wir sagen, oh nee, das kostet und das ist anstrengend, den Leuten entgegenzukommen und verpassen so viel.
Und ich glaube,
das ist so, das ist dasselbe Ding wie, oh, wie viel Geld kostet die NASA? Oh, das ist ja aber richtig viel. Das bringt ja auch niemandem was, den Weltraum zu erforschen. Und es gibt so viele geile Erfindungen, die wir alle den ganzen Tag benutzen, die halt für Weltraum erfunden und gemacht
Telefon.
Wurden.
Telefon. So. Ja, ja. Und ich glaube, dass das aber zum Beispiel bei der, es gibt ja manche Supermärkte, haben ja diese stille Stunde.
Ja.
Ne? Eine Stunde am Tag ist still, das Licht ist gedimmt, dass Menschen mit Autismus in Ruhe einkaufen gehen können. Und ich glaube, das wird nicht so lange dauern, vielleicht ein paar Jahre, aber dann haben Supermärkte auch raus, dass die Leute, glaube ich, raus, dass sie eine viel geilere Zeit im Supermarkt haben, wenn nicht das Neonlicht brennt und dieses die ganze Zeit irgendwas dudelt.
Ja.
Sondern halt dann nur noch zu dieser stillen Stunde kommen und dann wird aus der stillen Stunde werden Stille 2, Stille 3, Stille 4, 8. Bei uns ist das ist der stille Supermarkt, das ist der nächste stille Supermarkt und irgendwann sind alle Supermärkte still. Ja. Glaube ich.
Glaube ich nicht so ganz, weil diese Sachen wurden ja nicht eingeführt, um Leute zu belasten, sondern weil halt kluge Menschen aus der Wirtschaftspsychologie festgestellt haben, dass es halt den Leuten gut gefällt und sie dann mehr kaufen, impulsivere Entscheidungen zu treffen. Bei manchen wird es einfach sein, weil die so geschwächt sind von der Situation, dass sie keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen können. Mhm. Aber bei manchen wird es halt auch sein, ach nee, ich bin total jetzt in einer guten Stimmung und dann nehme ich mal noch das mit und das mit und so weiter, ne? Und deswegen glaube ich nicht, dass es dann nur noch stille Supermärkte geben wird, aber was ich mir denke, ist so, ein Mix ist doch super. Also es ist doch geil, wenn es so ein paar stille Supermärkte gibt, ein paar unstille Supermärkte, ein paar laute Techno-Supermärkte. So, das ist doch geil, wenn es diese Auswahl und diesen Misch gibt. Es müssen nicht alle Supermärkte still sein. Es müssten eigentlich auch nicht alle Supermärkte unstill sein. So, wir kommen halt aus der einen Richtung, bewegen uns in die andere. Aber irgendwo dazwischen wird ein Raum sein, wo es für alle gut genug ist. Mhm. So, und das ist so ein Punkt, der in unserem Gespräch vorhin auch mal so aufkam. Nämlich dieses manchmal hast du ja dann auch so die Leute so, was müssen wir denn jetzt noch einmal und wir können dir ja nicht 100% das nach deinem, wie du das haben möchtest mal, darum geht's gar nicht.
Überhaupt nicht.
Wenn es geht um ein Gut genug, es geht darum, wenn man autistischen Menschen so und so viel entgegenkommen würde, würde deren Belastungsniveau so sinken, dass der Rest dann leichter verwurstbar ist für die Leute. Leben ist für uns alle anstrengend. Mhm. Alle müssen Sachen aushalten und so. Aber es gibt da draußen auf jeden Fall eine Konfiguration, die für vielleicht werden wir das niemals schaffen, das für 100% aller Menschen auf dem Planeten mega geil und nur nice die ganze Zeit zu machen. Was ich argumentieren würde, ist, es geht aber mehr, als ihr aktuell der Fall ist.
Mhm.
Es wäre möglich, mehr Leuten das geil und angenehm zu machen, als es jetzt der Fall ist. Und danach kann man streben. So, das muss nicht an oder aus sein. Das muss nicht schwarz-weiß denken sein.
Ja.
Das könnte man schon. Da ist schon viel, viel möglich.
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass vieles, wie wir auch gerade schon gesagt haben, vieles von dem auch on the long run neurotypischen oder vielen neurotypischen Menschen gefallen könnte. Aber es ist halt dieses, wow, es verändert sich was, ich soll jetzt hier, im ersten Moment fühlt sich das an wie etwas aufgeben oder ich soll jetzt hier kurzfristig viel Geld ausgeben, aber häufig ist es ja, kurzfristig ist es eine Veränderung, kurzfristig kostet es Geld, aber langfristig ist es halt geiler und günstiger.
Ja.
Das haben wir auch zum Beispiel beim Klimaschutz.
Ja.
So, kurzfristig ja, mag das vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten. Bei vielem ist es ja nicht mal der Fall, dass es mehr kostet. Langfristig gesehen hätten wir alle einen viel geileren Planeten, keine Überflutungen, keine Hitze, keine Engpässe in der Versorgung, in den Ressourcen.
All diese Sachen in der Zukunft auszugleichen wird richtig viel Geld kosten.
Exakt, genau. Ja. Und das ist halt das Ding. Und leider funktionieren Menschen ja so auch nicht.
Dass ja, die müssen denken, das erstmal konkret vor Augen haben, damit es halt. Ich finde das immer lustig, dass aber dann Sachen, die gar nicht da sind, vor denen fürchten sie sich dann.
Ja, sehr. Und sie sind ja dann auch ganz groß da drin, wenn dann die Konsequenzen alle eintreten, paar Jahre später, dann finden sie das ja richtig kacke. Und wer hat das denn gemacht und wie scheiße war das denn?
Warum hat uns das denn keiner gesagt?
Ja, warum haben die das denn so gemacht?
Ja, ja. Ja, häufig wird dann noch der Messenger geshootet,
ja,
ne?
Ja, total. So. Das ist ja wirklich, Menschen sind halt auch einfach dumm, ne? Also das steckt ja auch da drin, ne? Das steckt ja da drin in warum machst du das jetzt so? steckt ja auch einfach ganz viel Dummheit.
Also all die Sachen, die wir so aufgezählt haben, ne, was da so ist, also da sprach ja zum Beispiel viel Empathielosigkeit raus, da sprach viel die Angst vor Veränderungen raus, ne, wenn wir so gerade, wieso sollen wir jetzt hier den Supermarkt anders gestalten, das haben wir ja immer schon so gemacht. Und all das sind ja eigentlich so Symptome von Autismus zum Beispiel, wo man sagt, hey, autistische Menschen haben Schwierigkeiten mit Veränderungen, die haben Schwierigkeiten mit, was war jetzt das andere, was ich gerade nochmal gesagt habe, sich an Dinge zu erinnern, auch mal, ADHS, Schwierigkeit mit Empathie.
Entschuldigung, ja, das war sehr lustig.
Und kleiner Hot Take meinerseits, Empathie zum Beispiel fällt auch neurotypischen Menschen schwer und häufig haben die, können die sich nur deswegen in andere hineinversetzen, weil die ähnlich genug wie sie selber funktionieren und dann gehen die einfach davon aus, dass alle wie sie funktionieren und dann klappt das für die meisten Menschen schon. Das ist aber nicht Empathie, das ist eine Abkürzung, die als Effekt etwas hat, das wie Empathie aussieht, aber sich in jemand anderen hineinversetzen zu können, Gott bewahre, in jemand anderen hineinfühlen zu können, das ist ja wohl was ganz anderes. Und dann habe ich da aber Leute sitzen, die ich persönlich kenne, die ich gesehen habe, mit eigenen Augen angefasst habe, die auf dem Spektrum sind, die Mitgefühl haben mit Buchstaben, mit Stofftieren, mit Steinen und Möbelstücken.
Mit dem Apfel, der alleine im Supermarkt da noch liegt. Also legt man den zu einem anderen, weil der ist bestimmt traurig, dass er alleine ist.
Oder nimmt den mit nach Hause. Oder benutzt den Buchstaben Q häufiger oder X, weil der so selten verwendet wird. Und dann hörst du dir an, dass autistische Menschen keine Empathie und keine Gefühle haben. Das macht mich wütend und traurig und
so verständlich.
Und es ist
ja auch, also bitte, das ist ja der leider der größte Motivator. Also sei wütend, sei laut, pointe das out. Das ist ja dann, was den Menschen hilft. Also, ne? Das ist ja das ist ja da drauf zu zeigen, wo es irgendwie wehtut, ist halt leider nun mal die erfolgreichste Strategie, um Ungleichheiten langfristig auszugleichen.
Ja, da hast du natürlich recht, so vor allem in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext.
Ja,
Du musst lange genug, unbequem genug sein,
genau,
dass die Veränderung weniger schlimm ist als der Status quo.
Exakt.
Das ist so das Ding. Das funktioniert natürlich im direkten, individuelleren menschlichen Kontakt, funktioniert das weniger gut. Da scheint häufig die Strategie, gute Strategie zu sein. Geh einfach mit gutem Beispiel voran. So, du kannst die Leute nicht missionieren, sondern kannst denen einfach nur vorleben und wenn die dann merken so, oh, hey, das ist ja geil, was der da hat, das möchte ich auch, dann kommen die von ganz alleine und sagen, hey, wie kann ich das auch so haben? Da ist dann eher so, was eher so passiert, wenn du da laut bist und unbequem, dann ändern die Leute ihre Meinung zu dir anstatt zur Situation oder zum Thema. So, weil die meisten Leute halt auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene und sich nicht auf einer thematischen bewegen. So, das ist halt auch der Fall. Und dazwischen bin ich immer gefangen.
Ja, richtig, weil du Botschafter bist.
Da muss ich dann immer gucken, wo bewege ich mich gerade. So.
Ja, total.
Hier bewege ich mich dann auf einer eher individuelleren Ebene, auf der Bühne vielleicht eher in so einer unbequemeren Art und Weise. Und das bedeutet aber, dass ich diese seltsame Chimäre sein muss, die auf der Bühne ganz viel zetert und laut ist und unbequem und a menace unto society und dann aber im direkten Zusammenhang halt der liebe Knuddelbär. Oder was heißt muss, aber das muss ja gar nichts davon.
Exakt.
Aber diese Art und Weise, wie wir jetzt darüber nachgelegt haben, legt den Gedanken nahe, dass man das so machen könnte und das vielleicht funktionieren würde.
Ja, ja.
So. Wo dann auch Leute sagen so, oh, der ist auf der Bühne, ist ja immer so, aber ansonsten ist er ein ganz lieber Kerl.
Ja, das ist, was ja dann auch die Leute mal wissen wollen, ne? Über über die Prominenten.
Ich würde gerne einen kurzen abschließenden Gedanken, um nochmal so eine Sache abzurunden, die noch wie so ein offener Tab bei mir im Kopf ist, weißt du, die dann noch so, wo noch so Alarm, da ist noch, da würde ich gerne noch das kurz einmal abschließen, damit wir das auch für mich hier. Aber wir bewegen uns, ich spüre, wir bewegen uns dem Ende der Folge hinzu. Sie ist auch doppelt so lang geworden wie eine normale Folge.
Wir müssen uns Richtung Ende bewegen.
Deswegen.
Was soll ich denn machen? Wir müssen jetzt zu Ende machen.
Ich habe doch keine Kontrolle. Das ist nämlich der Punkt, weil ne, wir sagten, die Sonne ist zu hell, ist natürlich ein wunderbares Beispiel für das Ganze. So, weil niemand kontrolliert die Sonne von uns. So, Elon Musk hat da bestimmt Träume in die Richtung, aber wir können da nichts dran machen.
Ja.
Was du dann machst als autistischer Mensch, ist, du gehst her und schaffst dir deine eigene Lösung. Du übernimmst Verantwortung für deine Situation, schaffst dir deine eigene Lösung und gehst dann zum Beispiel mit einer Sonnenbrille raus. Und was dir dann begegnet, ne, du hilfst dir selber und was dir dann begegnet, ist, dass manche Menschen dir entgegenkommen.
Du bist unhöflich.
Wieso hast du denn jetzt die Sonne? Das ist ja total doof. So, und
ich kann dir gar nicht in die Augen gucken, das liebe ich auch. Wenn du so full on Migräne denkst, so, ich werde gleich in deinen Schoß kotzen.
Ja.
Und ich kann dir gar nicht in die Augen gucken.
Ja, und du willst, das ist deine Priorität.
Und ich denke mir so.
Ne? Also, und dann hängst du da und du kannst nicht artikulieren. Du wirst dafür abgestraft, wenn du artikulierst, was dein Problem ist. Du wirst dafür abgestraft, wenn du dir selber hilfst. Kommen Leute und sind kacke zu dir. Und lustigerweise, manchmal sogar, wenn du nichts machst, ist dann, ja, warum sagst du denn nicht, dass das ein Problem ist für dich? Ja, weil du mir vorher, lange vorher schon beigebracht hast, dass du das nicht hören
dass
möchtest.
Dass ich eine Belastung bin, wenn ich das tue. Ja, voll. Ja. Aber meinst du, das hängt irgendwie damit zusammen, dass viele Menschen von was Schlechtem, also von einer schlechten Intention ausgehen? Also, weil ich kann dir gar nicht in die Augen gucken, es ist total unhöflich, dass du eine Sonnenbrille trägst, impliziert ja, dass der Mensch davon ausgeht, dass ich die Sonnenbrille trage, um ihn abzufacken.
Ja, schauen wir uns, ich glaube, so weit ist es nicht mal. Ich glaube, die Menschen machen die wenigsten Sachen aus einem Antrieb oder halt, weil andere irgendwas machen, sondern sie machen damit was für sich selber, weißt du? Das ist so meine Arbeitshypothese. So, das heißt, wenn jemand gesagt, kannst du die Sonnenbrille abnehmen, ich kann dir nicht in die Augen gucken, dann sind die Leute bei sich selber und nicht bei dir. Bei dir zu sein würde bedeuten, du willst mich damit abfacken. Ja. Ich will, dass du die Sonnenbrille abnimmst, weil du eine schlimme Intention hast. Aber ich glaube, was bei den Leuten eher passiert ist, so, die selber haben ein Bedürfnis, was sie versuchen, was wesentlich mehr mit ihnen als mit dir zu tun hat. Beziehungsweise ausschließlich was mit ihnen zu tun hat und gar nichts mit dir. Und dieses Bedürfnis versuchen die zu befriedigen. Weil was steckt da drin in diesem, ich kann dir nicht in die Augen gucken, das ist so Unsicherheit, das ist ein bisschen ängstlich, das ist so der Appell, ich will mich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist so der Kern bei ganz vielen Sachen. Die Leute wollen sich wohlfühlen und anstatt dann halt zu sagen, hey, ich fühle mich unwohl, könntest du bitte das und das machen, das würde mir helfen, wird halt sein, das, was du machst, ist falsch. Weil du trägst die Sonnenbrille und ich habe ein negatives Gefühl. Aber dass nicht die Sonnenbrille zwangsläufig ursächlich der Grund dafür ist, das ist was, was nicht gesehen wird, was nicht ganz nachvollzogen wird. So, weil dann zum Beispiel kein Zugang dazu da ist, dass immer, wenn in der Schule böse Jungs dich rumgeschubst haben und dir dein Pausengeld abgenommen haben, die hatten dann immer Sonnenbrillen auf oder sowas. Das ist jetzt natürlich die Dummy-Variante. Das ist jetzt so, okay, jetzt haben wir einen kausalen, direkten kausalen Zusammenhang, so funktioniert das Leben nicht, so funktionieren die Leute nicht. Es gibt viele Facetten, die dann kulminieren in diesem so, oh, ich fühle mich unsicher, wenn ich Leuten nicht in die Augen gucken kann, wo ganz viele Sachen über dein Leben hinweg drauf eingewirkt haben. Und da dann eine Sache rauszugreifen, ist halt die dumme Variante, damit umzugehen. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Umstand, dass ich mich unwohl fühle, halt mein Problem. Ich kann die andere Person dann bitten und sagen, hey, ich fühle mich unwohl, kannst du das und das machen? Das kann man machen, das ist,
finde ich. Man kann erstmal um alles bitten.
Ich finde das vollkommen legitim auch zu sagen, weil die meisten Leute haben ja auch ein Interesse daran, dass sie sich miteinander wohlfühlen. Und wenn das jetzt dann nicht so eine Situation ist, wie du hast Migräne und deswegen die Sonnenbrille auf, sondern halt einfach, ach, ich finde das jetzt gerade cool, die aufzuhaben, bist du wahrscheinlich auch super bereit dafür, die abzunehmen. So, wenn du dann sagst, hey, ich habe Migräne, ich kann die nicht abnehmen, weil das ist mir gerade alles zu doll, dann kann die andere Person ja auch sagen, oh, dann hat das ja gar nichts damit zu tun, dass die Person mir was Böses will. Dann fühle ich mich vielleicht sicherer oder nicht oder weniger unwohl zumindest. Oder man kann halt hergehen und sagen, belastet mich das in meinem Leben, dass ich immer unwohl bin, wenn Leute eine Sonnenbrille aufhaben? Sollte ich mal daran arbeiten oder sowas, ne? Selber Verantwortung für die eigene Situation zu übernehmen.
Das machen ja wirklich ganz und wenige Leute.
Ich glaube, was am häufigsten passiert, ist, dass Leute wollen sich wohlfühlen, wollen ein positives Gefühl haben. Und wenn das irgendwie korrespondiert mit dem, was andere machen, dann wird halt denen das zugeschoben. So. Und ne, wenn du in der Situation bist, du unterhältst dich gerade nett mit jemandem und du denkst, es ist voll die gute Situation, wir stehen hier auf der Straße ich mag die Person und wir unterhalten uns nett, guter Tag, so, ne? Das ist deine Situation. Und dann sagt die Person, oh, Straßenlärm ist voll scheiße, die Sonne ist so hell und was bei dir ankommt ist, die Situation ist nicht gut. Gefahr, die Situation ist schlecht. So, dann musst du ja auch erstmal rausarbeiten, warum ist das jetzt, ist das was mit mir zusammenhängt, korrespondiert das mit meinen Sachen, habe ich Kontrolle über die Dinge, die Person sagt, ist das nachvollziehbar, was die Person sagt, und das ist halt der viel leichtere Weg, um das eigene Wohlbefinden herzustellen, der Person abzusprechen, dass irgendwas belastend ist, dass irgendwas schlimm ist, an der Situation, wo du ohnehin schon gedacht hast, die ist voll positiv. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich was Schlimmes ist, wenn wenn deine ganze Sensorik, all deine Messinstrumente sagen, nö, ist doch ein toller Tag. So, dann ist es halt leichter, um das eigene Wohlbefinden wiederherzustellen, zu sagen, du bist verrückt. Das stimmt nicht, was du sagst. Oder du bist ein schlechter Mensch und deswegen muss ich das nicht berücksichtigen, was du sagst. Ne? Das in irgendeiner Art und Weise abzuwehren, eigenes Wohlbefinden wiederhergestellt, wieder gute Situation, stimmt auch wieder mit dem, was der Dateninput sagt, ne? Ist viel leichter, als sich damit auseinanderzusetzen.
Finde aber in der Situation, da gehören zwei dazu. Also wenn man so auf der Straße steht und denkt, alles ist super und dann steht jemand und sagt plötzlich, es ist total scheiße, die Autos sind viel zu laut und außerdem ist die Sonne viel zu hell und ich hasse alles und das ist ja wohl nur Kacke gerade, hätte ich auch keinen Bock. Dann wäre ich auch so, okay, deal with your own shit, ich bin raus.
Ja.
Ich würde vielleicht nicht hinterher treten und sagen, kann ja jetzt überhaupt nichts dran ändern, sondern ich würde sagen, okay, auf Wiedersehen, so. da wäre schon auch hilfreich, nicht einfach nur zu sagen, man, ist ja alles richtig scheiße, sondern ein bisschen mehr preiszugeben.
Ja. Ja, ist natürlich auch eine Gratwanderung, weil dann passiert ja auch häufig, dass dann die anderen Leute sagen, boah, also das war jetzt aber wirklich zu viel Information oder so genau wollte ich es gar nicht wissen oder immer schiebst du alles auf deinen Autismus und so weiter. Komm, passiert halt.
Ja, natürlich. So. Das sind natürlich auch Sachen, aber
ist
also
halt
ich
wieder
meine,
mehr von diesem so, wenn das. Ne? Man kann das besser vortragen, das
genau,
stimme ich dir
genau.
zu.
Genau, das war, was ich sagen wollte. Ich müsste gar nicht jetzt viel mehr Informationen und einen Monolog dazu geben, warum das so ist, aber netter als, es ist gerade alles mega scheiße.
Ja.
Weil, also mich fuckt es auch krank ab. Also wenn ich zum Beispiel so ins Büro komme und denke so, mein Tag ist heute super.
Ja.
Ich hab eine richtig geile Zeit.
Ja.
Und dann bin ich noch nicht mal im Büro drin. Dann, was ist das denn hier für eine Scheiße? Ist ja alles scheiße.
Ja.
Dann denke ich auch so, okay, ich würde am liebsten wieder rückwärts raus.
Ja. Was meiner Beobachtung nach, also was so in meinem Leben häufig passiert ist, die Leute fragen dich, diese Straßensituation oder Bürosituation, Leute fragen dich, wie geht's dir? Du sagst, ey, ist alles scheiße, die Autos sind zu laut, die Sonne ist zu hell und dann sagen die Leute, boah, gar keinen Bock drauf, deal with your own shit. So, und dann denkst du so,
nee, das
du hast
ist
doch
ja,
gefragt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja aber was völlig anderes.
So.
Also wenn ich dich frage, wie es dir geht und ich nicht mit einer ehrlichen Antwort klarkomme, dann frage ich halt nicht, wie es dir geht.
Würde ich halt auch sagen.
Und wenn du so eine Smalltalk-Scheiße haben willst, wo beide gut sagen, dann würde ich nicht fragen, wie geht es dir, sondern so, was läuft?
Ja.
Was geht ab?
Ja, irgendwas.
Sowas Belangloses.
Ja, genau, was schon signalisiert. Ja.
Oder so, what goes oder so.
Ja, ja, genau.
Das so signalisiert, ich habe wirklich absolut gar kein Interesse daran, dass du mir eine ehrliche Antwort gibst.
Und wofür ich, zum, also was ich versuche in meinem Leben zu machen, ist, angenommen, ich bin auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Ich treffe jemanden auf der Straße und ich habe voll den guten Tag. Und die Person sagt, dies ist scheiße, das ist scheiße und Gedöns. Und ich merke so, oh, da spricht gerade so das Leid zu mir, das personifizierte Leid spricht zu mir, dass ich dann das von mir trennen kann und sagen kann, es geht mir, es ist okay, dass es mir gut geht, es ist okay, dass es dir nicht gut geht, beides kann gleichzeitig passieren, es kann mir gut gehen aus den Gründen, aus denen es dir schlecht geht, oder das kann gar nichts miteinander zu tun haben oder so und dann nicht sofort mich davon einnehmen zu lassen oder oh, ich muss das jetzt reparieren bei der anderen Person, sondern auch zu sagen so, ja, oder das auch validieren zu können und sagen zu können, hey, das klingt halt auch echt ganz schön belastend alles, es tut mir leid. Und trotzdem gleichzeitig in mir weiß ich, ja, ich hab einen guten Tag.
Ja, das stimmt schon.
Ich kann mich ja auch freuen, jemanden gesehen zu haben, eine Person, die ich mag auf der Straße, auch wenn es der nicht gut geht.
Ja, ja,
und total. Ich kann auch gleichzeitig mich freuen, eine Person gesehen zu haben, die ich mag auf der Straße und gleichzeitig halt denken, oh, das ist aber schade, dass es ihr nicht gut geht oder das finde ich traurig, das tut mir leid, dass es ihr nicht gut geht.
Das ist ja wieder ein neues Thema, Ambivalenzen aushalten.
Ganz schwieriges
Thema. Ist auch ein ganz schwieriges Thema, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal wirklich einen Punkt.
Ja, ich bin auch nass geschwitzt ungefähr. Ja. Und nass geschwitzt ungefähr.
Ungefähr. Circa.
Nass, also komplett, aber nur ungefähr.
Ungefähr, circa.
Ambivalenz.
Ich bin ungefähr nass geschwitzt. Ist ein geiles Schlusswort. Ich glaube, die Leute haben auch genug, ne? Es kommt, nein, oh, könnt ihr euch Stunden zuhören.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ja.
Merci beaucoup bei hier, boah, jetzt war alles dabei, ne, für alle.
Es war alles dabei für alle. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal, so ihr denn wollt. Und kommt gut durch den Raum und die Zeit.
Tschüss.